Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk 32. Heute mit Flydi.
Ich bin der Flydi.
Felix.
Moin.
Und meiner einer ist auch da. Den Marc haben wir krank zu Hause gelassen. Hat gesagt, er hört sich nicht gut an und wir wollten auch.
Er hört sich nie gut an. Das ist eine Aussage, echt.
Und wir wollten auch seine Krankheiten nicht mitnehmen und haben gesagt, ja, bleib mal bitte unbedingt dringend zu Hause. Und deswegen nur zu dritt. Und die Kategorie der Woche besteht heute aus Badass der Woche.
Badass der Woche.
Oder
Bad
doch. Girl.
Nee, Badass.
Ja.
Ass ist ja quasi nicht männlich oder weiblich, oder?
Or
is it? Ist der Arsch.
Ja, der Arsch.
Ja, aber dann
die Ärschen.
Die Ärschen, genau. Und zwar die bösartig Ärschen. Eine 56 Jahre alte Frau wurde vom Wolf angegriffen. Der sprang halt direkt auf sie zu. Sie hat irgendwie ihn mit der Hand abgehalten und dann mit der Axt getötet.
Dann hattest du plötzlich eine Axt in der Hand.
Nee, sie war halt irgendwie unterwegs hat das Kalb beschützt, was halt irgendwie, auch der Wolf hinterher war. Und dann hat sie diesen.
Sie hat ein Kalb beschützt?
Ja.
Was? Sie, so ein Schäfer oder Kälber, Kälbhüter.
Ja, also eine russische
Cowgirl.
Cowgirl, auf jeden Fall. Russisches Cowgirl. Jedenfalls hat sie diesen Wolf quasi mit ihren eigenen Händen und mit dieser Axt einfach super hart getötet. Und das finde ich ganz schön hardcore.
Ja, also Mutter oder Oma, Großmutter tötet Wolf mit Axt.
Und den bloßen Händen.
Und den bloßen Händen. Ist es nicht eigentlich andersrum in dieser Geschichte eigentlich? So irgendwie frisst nicht der Wolf die Großmutter?
Ja, das jetzt, dann merkst du was. Geschichte war nicht wahr.
Die Geschichte war nicht.
Die echte Geschichte war, die Großmutter tötet einfach den Wolf mit der Axt.
Auf jeden Fall.
Bam, Ende der Geschichte.
Wolf denkt sich, lecker und krack.
Bam, tot.
Ja, und gut. Der Tote der Woche ist dann auch gleichzeitig der Wolf.
Der Wolf, der von der Großmutter getötet
auf
wurde.
Auf jeden Fall. Wer denn sonst?
Ja. Und Termkit.
What the fuck is Termkit?
Termkit war dieses Ding, wo wir vor ein paar Wochen mal drüber geredet haben.
Vor
anderthalb Jahren.
Ich kann mich daran erinnern.
Das war der neue Weg, irgendwie die Terminals benutzen.
Ja, das wird der neue coole Scheiß, haben wir gedacht. Also
du gedacht?
Nee, ich habe nicht gedacht, dass es der neue heiße Scheiß wird. Ich habe gesagt, das ist ein cooler Ansatz.
Das haben sich ganz viele auch gedacht.
Ja. Aber
und haben dann gewartet.
Aber und das dann ist nicht diese komische neue SSH-Verbindung, die es auch mal gab.
Das ist auch ein Scheiß.
Das war Mosch.
Mosch ist auch blöd.
Findest? Mosch ist es nicht?
Ja, weil das hat irgendwie 1000 kribbelige Dings, so Leichen in deiner PS-List. Und das ist nicht cool.
Mhm. Ja. Gut, aber was ist das jetzt?
Termkit war dieses, wir machen also irgendwie das Terminal neu und besser.
Ja, und das war dieses Beispiel, was irgendwie als Web-Applikation implementiert wurde, wo du halt so Sachen wie war denn das da? Wenn du einen Cut auf ein Bild machst, dann wird's inline angezeigt und so Geschichten.
Ah, ja, doch.
Erinnerst du dich noch?
Ja.
Und
dunkel.
Asynchroner Kommunikation zwischen Server und Client und so Sachen.
Ah, ja, alles in der C-Shell, alles kann.
Genau. Ja, und genau. Du sagst halt irgendwie, keine Ahnung, was gab's denn dann noch? Du machst irgendwie, du kannst alles Mögliche ineinander reinpipen und kannst dann theoretisch auch Grafik filtern, sonst irgendwie sowas.
Genau, also der Ansatz war halt nicht mehr, dass du Standard.io nimmst nur noch, sondern dass du da irgendwie Rich Text draus machst.
In deinem Terminal. Also
genau,
machst in deinem CD irgendwo hin und siehst dann irgendwie gleich die Bilder.
Quasi eine Webseite hast du.
Ja, und sowas. So, als würdest du quasi mit deinem normalen Browser und Co. arbeiten und mit der Maus, aber eigentlich machst du es nicht mit der Maus, sondern in Terminal. Mhm. Machst CD, meine Bilder und dann zeigt er alle deine Bilder an.
Mhm, genau.
Ja. Also. Genau. Und der hat halt auch noch so Sachen gemacht, dass du nicht nur Text hattest, sondern dass standardmäßig auch sehr viele Metadaten an den hin und her gepipten Daten dran hingen und dass dann so Programme zum Beispiel automatisch Syntax-Highlighting machen könnten anhand von dem Inhalt, der da reingepiped wurde und so Geschichten. Genau.
Warum ist es jetzt tot?
Ja.
Ja gut, weil es jetzt 18 Monate nicht mehr weiterentwickelt wurde.
Jo.
Und ein gewisser Herr, James H. Fisher, hat auf Reddit gefragt, wie sieht denn das aus? Das Ding ist jetzt 18 Monate her und hat sich nichts geändert und ist irgendwie noch das meist oder drittmeist geupvotete Dingsy auf GitHub. Und geantwortet hat der Typ, der auch das Ding geschrieben hat, der dieses Termkit geschrieben hat, mit einem länglichen Text, wo er drin beschreibt, was es für Probleme gab mit dem Projekt, was sich nicht ergeben hat und warum es jetzt quasi tot ist, warum er da nichts mehr weiter dran gemacht hat. Kurz zusammengefasst, er hat unterschätzt, wie sehr Unix auf Standard Input Output aufbaut. Nämlich so fucking
alles.
Alles. Immer. Und dass das irgendwie nicht so gut zu dieser asynchronen Netzwerkwelt passt, die er da quasi mit dem Termkit gebaut hat oder auf der er aufgebaut hat. Da hat er noch so Unix Magic Bonus Features gefunden, die einfach die Shell hart gefickt haben, die er gebaut hat. Zum Beispiel irgendwie Nested Remote Subshells, bla, Magics. Und er hat halt gehofft, er schreibt dieses Ding irgendwie an und dann helfen ganz viele tolle Leute aus der Open Source Welt mit und unterstützen ihn.
Und das war nix.
Und es ist einfach überhaupt nichts zurückgekommen.
Ja.
Das wirft halt nicht so ein richtig gutes Licht auf GitHub, wenn man sagt, ja, mach doch auf GitHub dein Zeug, dann wird dir geholfen.
Ja, na, automatisch, dass es nicht automatisch geht, das ist...
Ja, aber das ist jetzt so ein Projekt, wo man sagt, okay, das ist, also es hat genug Leute.
Ja gut, aber vielleicht, entweder hat sich wirklich keiner gemeldet, weil alle gedacht haben, krasser Scheiß, macht keinen Sinn oder wie auch immer, oder hat die Leute nicht richtig eingebunden, aber ich meine, irgendwo...
Also er hat halt darauf gehofft, irgendwie, dass irgendwann quasi, dass mal angefragt wird, wie er das überhaupt gemacht hat und
kam
halt entweder überhaupt nicht zurück. Und deswegen ist er voll enttäuscht von der Unix, von der Open-Source-Welt, nicht Unix.
Mhm. Und geht jetzt wieder Microsoft-Programme schreiben.
Genau, und macht jetzt irgendwelche komischen anderen JavaScript-Zeugs. Er hat auch gesagt, dass JavaScript zu der Zeit einfach noch nicht ausgereift war, also dieses Node.js-Kram. Und noch so ein paar andere Probleme. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es durchlesen und dann anfangen zu weinen, weil euer Lieblings-Terminal quasi gestorben ist.
Naja.
Okay. Ja. Gut.
Termkit ist tot, aber auch der Wolf von der Großmutter.
Genau. Untote der Woche. Bücher.
Bücher? Wie Bücher?
Sind weil Google ja alle Bücher einliest.
Ja, aber das heißt ja nicht, also man kann ja auch tote Sachen quasi einlesen wieder. Muss ja nicht unbedingt.
Bücher sind ja eh toter Baum schon.
Ja, siehst du.
Per se.
Ja, und das heißt, sie sind ja per se per Definition tot.
Aber Google hat doch diesen Einscanner mal gebaut und ja, da ist jetzt, es sind jetzt Baupläne veröffentlicht worden. Ja.
Auch eingescannt.
Naja, ich glaube, der muss da nicht unbedingt einscannen. Die hat er nicht vorher erst gedruckt, um sie dann hinterher wieder einzuscannen.
Aber ich würde es echt gut finden einfach.
Kann man sich mal angucken, wie das Ganze funktioniert, weil der benutzt da irgendwie einen Staubsauger.
Das ist super gut.
So praktisch.
Das ist total cool.
Das ist voll gut, weil das auch super cheapo ist. Also man könnte sich das auch zu Hause irgendwie selber bauen, wenn man irgendwie 1 Million Bilder, 1 Million Bücher hat, die man irgendwie allein scannen muss.
Genau. Und hat nur $1,500 gekostet, so ungefähr.
Für einen automatischen Bücherscanner.
Für einen automatischen Staubsauger. Bücherscanner, der irgendwie 1000 Seitenbuch in 90 Minuten einlesen kann.
Ja, so schnell kann ich nicht lesen.
Nee, ich auch nicht. Aber ich meine, selbst wenn es eingescannt ist, kannst du es ja hinterher, musst du es ja noch lesen. Oder hast du so eine Schnittstelle, dass sie direkt in dein Gehirn reingeht?
Wie cool wäre das dann? Also ich würde es kaufen.
Wenn es da so eine Schnittstelle hat, direkt in dein Gehirn rein, ne?
Ja.
Bis dahin könnt ihr euch das trotzdem mal angucken. Gibt auch einen Google Talk oder nee, wie heißen die Light Talks, die Google ab und zu mal macht?
Die heißt
Tech Talk.
Tech Talk, ja.
Das, was er schon im Mai mal gehalten hat, wurde so ein bisschen was erklärt, aber jetzt hat er halt die Specs mal richtig komplett rausgehauen und die kann man sich irgendwie angucken und kann man sich nachbauen. Deswegen Buch und Tote der Woche.
Also, okay. So wie ich das verstanden habe, kannst du das nachbauen für, ich glaube, für den eigenen Benutzer, für die eigene Nutzung nur. Du darfst es aber nicht verkaufen. weil Google da die Rechte hat, also die Patente.
Okay. Liegt auf Google Code.
Mhm. Super. Also irgendwie, ich glaube, du kannst nicht direkt so weiterverkaufen.
Ne, also es ist unter, also die Spezifikation ist Apache 2.0 Lizenz. Also
ja, aber du hast halt trotzdem noch Additional IP Rights Grant.
Ah, okay. Mhm. This design means.
Das würde. Oh, okay. Hört uns lesen.
Ja, oder die
einfach keine Ahnung haben.
Also ist unter der Apache 2.0 Lizenz, aber irgendwie gibt es da doch noch vielleicht irgendwas. Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall ist es cool, dass es sowas gibt. So. Damit wir mehr Bücher einscannen können, damit wir die später irgendwie verarbeiten können und direkt in unsere Brains rein.
Ja.
Ohne dass wir sie abschreiben müssen von Hand.
Ihr kennt doch diesen Virenscanner McAfee, oder?
Ja, schon mal gehört irgendwie. Ich habe gehört, dass gerade auf der Flucht.
Das ist der Virenscanner.
Ich habe gehört, auf der Flucht.
Damit sie sich nicht selber fressen, oder? Ja. Immer die fliehen vor sich selber, bevor sie sich selber löschen, finde ich gut.
Ja, und das ist, glaube ich, gerade eingegraben in seinem Garten.
In Quarantäne sozusagen.
Ja, ich finde das ja, das ist einfach so eine absurde Story, wenn man sich das immer anschaut. Für McAfee.
Also der John McAfee, der Gründer von, ja, genau, von dieser Firma McAfee.
Ja, der soll in einem Mordfall verwickelt sein. Ja, sagen wir
schon,
mal so.
Ist das schon klar, was, wie, wo? Weil ich habe bis jetzt bloß gehört, dass der irgendwie darin verwickelt sein soll.
Jedenfalls wird er gerade gesucht, ja, genau, und zwar von der Polizei, und deswegen muss er sie verstecken.
Ja. Wo versteckt er sich jetzt?
In seinem Garten. Eingegraben.
Also
das ist einfach so absurd. Und zwar, es geht darum, Juli 2010.
Und der ist in Belize gerade, irgendwie.
Ist wahrscheinlich wieder irgendwas, wahrscheinlich auch in irgendeiner Botschaft oder so, kann er sich ja mal
mit
Julian Assange zusammenschließen. Ey, weswegen musst du denn dich in der Botschaft verstecken?
Ja.
Ja, genau. Also er ist irgendwie wegen...
Also da ging es um diesen Gregory Fawley, was der irgendwie McAfees Nachbar war.
Das ist so geil.
Und der ist am 11. November tot in seiner Villa aufgefunden worden und ist in den Kopf geschossen worden. Ja.
Ja, und...
ja.
Es ist einfach so gut. Jedenfalls, was hier noch gab, die Geschichte, dass McAfee ein eigenes Labor hat, wo sie irgendwie Drogen hergestellt haben.
Das ist so.
Wenn du so einen Virenscanner machst, dann musst du, glaube ich, auch Drogen
nehmen. Ja, so, und dann halt Badesalz, ich weiß nicht, wie das übersetzt heißt, in Bath Salts,
sind die, halt diese Drogen. Diese Designer-Drogen.
Genau, diese neuen coolen Designer so.
Die dich zum Zombie machen.
Da haben wir auch mal drüber geredet, über die Badesalz. Ich habe gedacht, wer raucht Badesalz?
Das Badesalzzeug, was dich zum Zombie macht und dafür sorgt, dass du deinen Mitbewohner aufisst.
Genau, stimmt, ja.
Oh Gott, das ist so absurd. Ich habe mir jetzt gerade mal nebenher diesen Artikel so halb durchgelesen und allen Anschein nach ist der insofern in den Mord verwickelt, dass sich dieser Nachbar ständig beschwert hat, dass McAfees 4 Hunde, die er hat, rumbellen, und die sind irgendwie am 9. November vergiftet aufgefunden worden, und jetzt ist der Nachbar halt irgendwie im Kopfschuss aufgefunden worden und McAfee ist verschwunden.
In seinem Garten.
In seinem Garten. Was hat es eigentlich mit dem Garten auf sich? Erzählen, Felix? Ich habe den Artikel nicht gelesen.
Das ist der Garten so groß.
Bei Wired.co.uk haben die halt ein Interview mit John McAfee geführt.
In seinem Garten.
Ja, und er hat halt erzählt, wie er sich in seinem Garten verbuddelt hat, damit die Cops ihn nicht finden. Scheiße. With his head covered in a cardboard box.
What?
So.
Aha. Okay.
Und er hat 18 Stunden sich in seinem Garten versteckt.
Der hat sich dann einfach in seinem Garten vergraben und hat,
ja,
und hat darauf gewartet, dass er wieder weg ist.
Und auf seinem Kopf war so eine Box wie bei Metal Gear Solid zum Beispiel.
Er ist einfach Solid Snake.
Er ist Solid Snake, nur dass er sich komplett eingegraben hat.
Und der Regierungschef hat ihn irgendwie Meshuggah genannt jetzt. Ich weiß nicht, wer sich im Garten erfährt. Ist vielleicht auch nicht ganz bei Trost.
Ja gut, wenn er von den Cops abholen muss. Okay, vielleicht.
Ist nicht die schlechteste Idee eigentlich. Da suchen sie dann bestimmt kein zweites Mal. Or are they?
Das ist einfach, ja, also die ganze Geschichte ist einfach so absurd.
Das
aber das geht auch echt nur in Russland. Welcome to Russia.
Nee, aber Moment, McAfee war doch ein Amerikaner, genau. Oder?
Fuck.
Ja. Und wenn er jetzt in Belize ist, dann ist das auch nochmal irgendwo.
Nein, das heißt, er versteckt sich.
Das war nicht in Russland.
Where in the world is John McAfee? Ja.
Aber hier der Reißer, der war ein Russe. Oder war es nicht? Nee, seine Frau war nur Russe.
Oh, war sie.
Seine Frau war Russe.
Er war Deutscher.
Er war Deutscher?
Oder?
Nee.
War der nicht?
Nee, also der Hans Reißer hat definitiv nicht Deutsch mit mir gesprochen.
Mhm. Ah. Stimmt, du hast ihn ja mal getroffen.
Ich hab den mal, genau. Ich hab den mal interviewt.
Und
was? Das Interview nicht raussuchen, weil das ist total grossliches Englisch.
Gott, so wieder.
Englisch.
Englisch. Ist auch ein Amerikaner.
Aber der war mit einer Russin verheiratet.
Guck dir mal diesen Mugshot an.
Oh Gott.
Das Bild von Reis an der Wikipedia ist
okay, lustig. Ich habe ein anderes Bild in der deutschen Wikipedia.
Ja, das ist die englische Wikipedia. Die gute.
Die gute Wikipedia.
Die gute Wikipedia. Bitte helfen Sie uns, dass Wikipedia kostenlos und unabhängig bleibt.
Schon
die
wieder.
Auch, die haben auch schon wieder. Die
so,
auch
schon starter schon wieder.
Schon wieder.
Ist sie schon wieder so weit?
Oh ja, hier.
Das ist Startzeit.
Oh nein. Oh Gott. Jimmy Wales, er startet schon wieder.
Ah. Jimmy Wales startet schon wieder.
Eine Bitte vom Gründer.
Oh Gott, es ist wieder so weit.
Es ist schon wieder Weihnachtszeit. Jimmy Wales Startzeit.
Aber es ist nicht ganz so aufdringlich wie letztes Mal. Man muss hier schon zumindest runterklappen.
Gott sei Dank. Ist nicht so groß.
Mhm. Aber es kann man, ist bestimmt auch nur ein Diff, den man ausblenden kann, wenn man will.
Ja, aber das ist ja nicht so schlimm da oben. Das ist nicht so schlimm, als wenn er dich anstarrt.
Nee, also du musst schon aufklappen, damit er dich anstarrt.
Danke. Danke, Jimmy Wales, dass du uns nicht mehr anstarrst.
Okay, wir waren jetzt bei McAfee, der auf der Flucht ist.
Jedenfalls, ja, mal gucken, was da noch passiert.
Okay.
Vielleicht wird er noch gefunden von den Feds. Und dann muss er seine ganzen Badesalze auf einmal nehmen.
oder er lässt die einfach mal alle schnuppern. iPhone 5 Updates, was hast du denn da reingeschrieben?
Auf schon größere wieder? Displays.
Not.
Nee, also es ist ja so, Mark hat ja mal gemeint, ja, dass das alles super vollautomatisch auf das neue Displaygröße geht. Aber Bullshit.
Nee, das wird geletterboxed, das hatten wir doch schon mal.
Genau.
Hatten wir das nicht schon mal gesagt?
Nee, das hat mir gesagt. Aber er hat gemeint, ja, das machen bestimmt alle sofort. So wie es jetzt gerade aussieht, sind noch nicht so richtig viele Apps. Also halt die ganz großen irgendwie haben ihr Zeugs geupdatet, aber es gibt irgendwie ganz viele Organisationen, die da nicht so den großen Wert drauf legen. Jetzt könnte man halt überlegen, warum ist das so? Ist es so schwer, die App anzupassen? Oder?
Nee, glaube ich nicht.
Genau. Oder was ist denn dann das Problem? Haben die keinen Bock mehr auf iPhone 5?
Ich denke, diese High-Profile-Apps, die haben das schon alle gemacht. Also ich habe jetzt in der letzten Zeit schon viele Updates bekommen, seit iOS 6 und das iPhone 5 raus ist.
Zum Beispiel Google Latitude, Translate und Voice, Microsofts Bing-App, Airlines.
Ja, das sind halt alles, ich vermute mal, das sind größtenteils irgendwelche kostenlosen Apps, die du auch noch Letterboxd benutzen kannst ohne Probleme. Also zum Beispiel Google hat ja jetzt nicht so großartig die Motivation, das alles zu machen, weil die Apps werden die Leute trotzdem noch runterladen und dann sieht die halt ein bisschen
Sieht halt retarded aus,
weil du halt irgendwie schwarze Balken drin hast, aber ist immer noch gut genug. Ich denke, das wird früher oder später schon noch kommen, aber ich glaube, dass also die ganzen Bezahl-Apps und so, die lassen sich das nicht durch die Lappen gehen, weil sonst ja die Leute mit dem iPhone 5 da gar keinen Bock drauf haben, das zu kaufen. Das würde ich mal vermuten.
Aber eigentlich könnte man ja denken, dass auch die kostenlosen Apps irgendwie Geld verdienen wollen.
Was die kostenlosen Apps wollen Geld verdienen? Mit Werbung oder
halt was? Nicht ja,
zum
mit,
Beispiel.
Oder mit ihrem Service zum Upgraden oder so. Zum Beispiel ist ja auch GitHub dabei, wo man jetzt sagen könnte, okay, eigentlich sind die ja immer recht cool und awesome.
Ja, ist das eine offizielle App von GitHub? Oder ist es nur eine Third-Party-App, die also irgendwie
steht,
die GitHub-API benutzt?
In diesem Ars Technica, die muss ich ja sagen, die sind immer sehr Apple-lastig.
Ist auch so. Die veröffentlichen ja auch immer dieses große Review von John Syracuse und so.
Genau.
Ja.
Und also ich würde denen jetzt einfach mal zutrauen, dass sie nicht so blasphemisch über Apple reden würden. Mhm. Deswegen, was ist da dran? Ich wollte drüber reden, aber ihr habt wohl keine Lust. Gehen wir weiter.
Nee, mir ist gerade was eingefallen. Man könnte da was Lustiges draus machen und zwar einfach Werbung in die schwarzen Balken. Dann hast du keine schwarzen Balken mehr, sondern Werbung. Dann kannst du damit noch mehr Geld verdienen.
Ja, apropos Werbung. das neue Superfeature von Windows 8 ist ja auch Werbung in diesen scheiß Kacheln drin.
Werbung. Ja, bam. Verdient Microsoft nochmal. Also.
Nochmal.
Wenn du dann, wenn du nicht genug zukachelst, dann was schon mit Wärmung.
Genau, einfach mal zukacheln. Ja,
das sieht dann halt einfach so aus. Du hast deine blöden Kacheln, die ja eh schon doof sind. Und dann hast du da an der Seite noch kachelige Werbung. Und das finde ich schon fucking dreist. Ich meine, what the fuck?
Das fällt denen an, die kacheln sich einfach mal zu.
Nee, aber warum machen sie einfach so Werbung ins Betriebssystem? Das haben sich ja nicht mehr die anderen
getraut. Ja, weil das Geld bringt.
Aber das haben ja noch nicht mal die anderen quasi großen.
Ja, aber Microsoft kann sich das leisten. Die haben halt 90% Marktanteil.
Aber nicht mit Windows 8 gerade.
Nee.
Mit Windows 7 haben sie einen relativ großen Marktanteil, aber mit Windows 8 sieht es gerade nicht so
aus. Ja, aber die Leute, die Windows 8 benutzen, sind diese komischen Home-Anwender, die eh keine andere Chance haben.
Nicht zwangsläufig.
Natürlich. Also welches Unternehmen steigt auf Windows 8 um? Keins.
Ja.
Die es kaufen, sind die Heimanwender, weil die gezwungen werden, weil wenn sie sich einen neuen Rechner kaufen, das automatisch drauf ist und die gucken sich auch Werbung an.
Ist es das drauf?
Also ja, natürlich ist es
drauf. Ist es schon überall jetzt Windows 8 drauf?
Ja, überall, außer die Lagerbestände, die dann verkauft werden.
Oh, das ist ja ein Pain. Kann man das Metro eigentlich zumachen?
Das heißt ja nicht mehr Metro.
Kannst du dieses Nordmetro eigentlich zumachen?
Nordmetro.
Ja, du kannst es zumachen.
Ich glaube, ich habe es schon letztes Mal gesagt.
Standardmäßig ist es, also gut. Brauchst du es ja nicht. Weil wenn du normale Programme und so ausführst, brauchst du es ja nicht.
Fucking Werbung.
Bloß wenn du einen Rechner ausschalten willst, brauchst du es.
Ich finde es einfach super dreist.
Ja, wie gesagt, da musst du irgendwie eine Einstellung reingehen, damit du deinen Rechner ausschalten kannst. Aber
wer macht schon seine
Rechner ausschalten ist auch überbewertet.
Für Noobs ist
egal.
Das. Für Noobs, die einfach kein Windows benutzen.
Können wir bitte nicht über Windows reden? Lass uns über Linux reden.
Oh Gott.
Ja, lass uns
Linux Rootkit.
Mehr Linux.
Linux Rootkits. Und zwar, wo habe ich denn das?
Gleich darunter.
Linux Rootkits,
welches ist das? Da, wo das hellgrüne anfängt.
Anfängt? Okay, dann drücke ich mal drauf. Ach, Linux Rootkit. Das finde ich ziemlich cool.
Hören Sie auch diese Woche wieder zu, wenn wir live im Internet surfen. Und uns doch mal durchlesen, was wir eigentlich sagen wollten.
Das ist doch auch so immer schon mal ein Sendekonzept. Wir setzen uns vor das Internet und lesen vor.
Nee, wir lesen und da ist quasi nichts, ja, so wie sonst immer.
Hi there.
Und dann reden wir darüber, was wir gerade gelesen haben und was wir dazu denken.
We discovered something.
Oh, warte, das ist, was wir gerade machen.
Genau, wir machen jetzt mal eine halbe Stunde Pause und lesen uns was durch und dann können wir darüber diskutieren
und dann könnt ihr uns live atmen hören. Nee, viel besser ist es, wenn die Leute nicht wissen, wie viel sie überspringen müssen, sondern immer so 2 Minuten Pause oder so.
Ihr könnt jetzt 30 Sekunden vorspringen.
Genau, dann brauchen wir so Timer, so töten.
Genau. Ihr könnt nochmal 30 Sekunden vorspringen.
Ich weiß jetzt wieder, worum es ging. Jedenfalls auf der Full Disclosure Mailing List hat einer geschrieben über ein Linux Rootkit mit Nginx. Das Interessante daran ist, das Rootkit selber hat nichts mit Nginx zu tun. Das heißt, der Nginx wurde nicht kaputt gemacht oder shit, sondern es wurde quasi ein Kernel-Modul geladen, was in jede HTTP-Nachricht, Response-Nachricht von dem Server ein iFrame reingebaut hat. Und das finde ich schon ganz schön abgefahren.
So praktisch.
Das ist schon echt super dreist auch. Also er hat auch das irgendwie als Attachment mitgegeben.
Und ist es irgendwie schon im Einsatz? Also
ja, also er hat das auf seinen Server gefunden. Das ist halt das Interessante.
Okay.
Das heißt, da wurde tatsächlich eine Box geowned.
Weil ich hatte jetzt die letzten paar Tage, dass irgendwelche Kunden vorbeikamen und irgendwie gesagt haben, irgendwie böser iFrame in meine Seite.
Echt? Gesagt,
keine Ahnung, ey, ich nicht schuld hier.
Das ist ja abgefahren.
Vielleicht haben die das ja auch so gemacht.
Vielleicht haben die auch sowas. Also
deine Kisten wurden geownt.
Sind nicht meine Kisten, sondern
also, von Kunden.
Deine das heißt, Kunden wurden geownt.
Genau. Ja. Und es waren irgendwie 3 verschiedene.
Der riesige Proxy und Wettkampf hat begonnen.
Keine Ahnung. Also es war auch so ein komischer Iframe, der dann da drin war. Aber ich glaube, der war direkt in irgendeiner HTML-Datei, der so drin
stand. Ja gut, das ist ja dann langweilig. Aber das ist ja wirklich vom Kernel quasi geowned.
Ja.
Ach, das ist schon
echt cool.
Und kann man das jetzt irgendwie, kann man da irgendwas fixen?
Ja, du kannst
also außer Nginx nicht benutzen?
Nee, das hilft ja noch nicht mal was. Das wird ja in alle bescheuerten Webserver
das ist ein Kernmodul, was HTTP-Requests
genau, interceptet. Oder eine Library, ich weiß nicht ganz genau, was sie hier gemacht haben. Also es interceptet auf jeden Fall HTTP, alles auf HTTP.
Ja.
Okay.
Auch wenn du zum Beispiel einen 400-Bad-Request oder einen fucking 404 oder sowas bekommst, einfach ist immer dieses fucking iFrame drin.
Okay.
Das halt lustig wäre halt, wenn er dann auch nur irgendwas über 400 oder so intercepten würde, dann fällt es gar nicht so auf. Wenn dann nur bei deinen 404-Pages plötzlich iFrames drin sind, dann fällt es gar nicht so auf.
Weil normalerweise trifft man die 400 plus auch nicht, oder?
Ja, nicht so oft.
Ja, aber es meistens gar nicht.
Okay, aber vielleicht würde es ja dann ein Check-Rootkit oder sowas finden. Also es scheint ein Rootkit zu sein, ja?
Ja, es ist, da irgendwie, also es ist ein Rootkit, was
HTTP-Traffic interceptet. Muss ja irgendwie draufgekommen sein. Also da muss die Maschine ja irgendwie kaputt sein.
Ja, wurde geowned einfach. Ja. Jedenfalls ist es halt schon ein cooler Angriff eigentlich. Mhm. Weil das ist nicht so super, okay, du hast irgendwie eine Webseite und dort ist dann halt irgendwas direkt in deiner Webseite drin, sondern es ist da drunter. Recht coole Sache eigentlich. Wollte ich nur mal drüber reden.
Ja, haben wir
drüber geredet.
Haben wir drüber geredet. Ich bin immer noch ein bisschen beim Lesen und beim, wie könnte man das rausfinden. Aber gut.
Das Internet durchlesen.
Das Internet durchlesen, genau. Der Chef von ARM
hat gemeint, dass Moore's Law irrelevant wird und dass effiziente Prozessoren wichtiger sind als irgendwie schnelle.
Ja, und der Preis.
Ja, für ARM mag das schon zutreffen.
Richtig. Ja gut, aber ich meine, wir haben ja gemerkt, dass es nicht immer weitergeht mit der...
Ja, ich meine, wir... Ja,
haben wir letzte Woche schon drüber geredet, dass
ganz
es dann irgendwie
geredet,
an Lichtgeschwindigkeit müsste es ja dann sein. Also Moore's Law sagt, die Prozessorgeschwindigkeit alle 14...
Ich glaube sogar die Halbleiterdichte verdoppelt sich alle 1,8 Jahre oder so, irgendwie so.
Aber irgendwann geht es nicht mehr, oder?
Ja, ich glaube, Moore's Law, wenn man so genau nimmt, trifft es ja schon heute nicht mehr zu, weil die Prozessoren sind ja dann halt auch eher in die Breite gegangen und haben dann halt auf einem Prozessor mehrere Kerne.
Ja, das trifft schon seit 5 Jahren oder so.
Ja, weil irgendwann, ich glaube, so bei um die 3 Gigahertz war ja da, hatten wir letzte Woche ja schon, da war halt physikalisch einfach mal ein Schluss. Ich meine, schneller kriegst du so eine CPU einfach nicht, es sei denn, du kühlst die jetzt mit flüssigem Stickstoff oder so.
Also das hat er 1965 gesagt.
Ja.
Hat es ganz schön lange gehalten. Ob für Internetzeit, aber für normale Zeit war es ganz schön scheiße, richtig.
Also da passt es noch irgendwie. Also selbst mit Core2Duo und Quad-Core und so haben sie die hier zumindest in der Wikipedia noch auf einer Leiste abgetragen. Ja. Aber wie es auch
genau.
Hört also, zu, wie wir die Wikipedia lesen.
Ja, genau. Ich gucke jetzt gerade auch in die Wikipedia und es waren nicht alle 1,8 Jahre, sondern alle 18 Monate. Also alle 1,5 Jahre. Und da verdoppelt sich die Transistorendichte auf dem Chip. Hm. Ja, genau. Können wir, ich verlinke das mal.
Ach, das ist so schön.
Ja. Gut, und der ARM-Chef meint jedenfalls, es ist irgendwie irrelevant. Ja?
Genau,
ja,
das wird irrelevant. Effizienz ist wichtiger als rohe Performance und Preis ist auch wichtig.
Ja, ich meine, wenn du sehr, ich meine, da hat er schon zum Teil recht.
Wenn du CEO von ARM bist, dann hat er auf jeden Fall
recht. Ja, das schon, aber nee, generell würde ich mal sagen, weil wenn du sagst, okay, du hast jetzt super billige, super effiziente CPUs, dann machst du einfach ganz viele davon rein.
Ja, aber irgendwann gibt es da auch so gesetzte Parallelisierung, die da auch
Law of Demeter, glaube ich,
ja,
war das.
Ja, das ist blöd.
Nee, das war nicht Law of Demeter. Das
da
war,
gibt es da, auf jeden Fall
andere. Es gibt ein Law, was das sagt.
Ja. Und da gibt es halt das Problem, sobald du irgendwas nur auf einem Core machen kannst und das nicht voll parallelisieren kannst, kommst du bis zu einem bestimmten Punkt, wo du parallelisieren kannst und dann wird's scheiße.
Ja. Ja, irgendwann sind dann die synchronen Teile deiner Applikation der Flaschenhals.
Genau.
Beziehungsweise die nicht parallelen Teile deiner Applikation. Dann hast du halt, keine Ahnung, wenn du 10% nicht parallelisierbaren Code hast, dann kann deine Applikation niemals mehr als 10-mal zu schnell werden, auch wenn du sie bis ins Unendliche parallelisieren kannst.
Ja. Genau.
Da gibt's so ein.
Komm, Internet, helf uns.
Ja, ja.
Parallelization Law. Hier. Amdahls Law.
Amdahls Law, genau.
Ja, wie ich es wieder im Internet gefunden habe.
Ja, genau, Amdahls Law war es. Das sagt es auf jeden Fall, ja. Und
vor dem Feed der McAfee auch.
Ja.
Jedenfalls, ja.
Auf jeden Fall.
Das war aber auch ein Fall für Captain Obvious, dass er das sagt. Aber das ist auch schön, dass er es nochmal gesagt hat.
Ja.
Im Internet quasi.
Ja, wie gesagt, trifft vielleicht zum Teil zu, für ARM wahrscheinlich schon, und dass der das sagt, ist jetzt auch ein Fall für Captain Obvious, weil ARM-Prozessoren sind halt billig und effizient.
Ja, dabei sind sie noch nicht mal super awesome effizient, sondern nur, wenn sie nichts machen, effizient.
Ja.
Aber das ist halt,
ist aber schon mal gut genug.
Ja, das ist halt, was auch die zum Beispiel dein Telefon oder irgendwie dein Computer die ganze Zeit macht. Die macht nix. Halt nichts.
Zum Großteil macht es tatsächlich nichts.
Also wenn du wirklich auf 100% Load wärst, dann müsstest du dir eigentlich einen i7 holen, weil die super effizient sind im Gegensatz zu den kriptigen.
Ja, zumindest unter Last.
Unter Last,
ja.
Aber ja, wie gesagt, also wenn die nichts machen, sind die cool. Und wenn die was machen, dann ist es auch nicht mehr so cool auf einmal. So.
Ja. Das ist irgendwie, erzähl mal Felix.
Das ist die Geschichte von einem Staatsanwalt, der sich für einen Fall besonders ins Zeug gelegt hat und hat Bilder von Fotostock oder von irgendeiner Seite gekauft, von Kindern und hat die auf Pornos raufgeschubt.
Warum?
Damit der Kinderpornos quasi zeigt, wie das aussehen könnte.
Hä?
Ja, für seinen Fall halt. Und das war schon auch ganz schön lange her.
Es macht keinen Sinn.
2004 und 2005 hat er das gemacht, ja.
Der hat Geld ausgegeben, damit ihm jemand Kindergesichter auf Pornos drauf shoppt.
Ja.
Photoshoppt.
Er hat sie selber geshoppt. Also er hat die Bilder gekauft bei Fotostock oder Stock Image, bla bla bla, irgendeine Seite.
Irgendwelche Stockfotos.
Genau. Ja. Und zwar von 5 und 6 Jahre alten Mädchen und hat das eine Girl, 6-year-old Girl eating a donut und hat halt so geschubt, dass es aussieht, als ob sie Oralsex hatten mit einem Mann.
Warum?
Ja. Und dann hat er die Bilder veröffentlicht?
Nein, er hat die halt in seinem Case gezeigt oder so.
Ich weiß, war früher?
Ja, damit also, er zeigt halt irgendwie...
Wie böse Kinderpornos sind.
Ja.
Okay.
Und jetzt muss er jedenfalls dafür 300.000 Dollar zahlen. Und zwar an die Eltern beziehungsweise an die Kinder, von denen er die Fotos missbraucht hat. Für seine schändlichen Taten.
Es ist falsch irgendwie, ist egal.
Mehrere Ebenen falsch.
Ja.
Oh Gott.
Genau.
Dann noch lieber den Skype-Hack.
Ja.
Also seit Skype Microsoft gehört, wird es immer besser. Du kannst dich jetzt auch irgendwie mit der Live-ID irgendwie einloggen, mit deiner Live-ID statt mit der Skype-ID.
Ja, und dann kannst du auch direkt andere Kisten ownen, also andere Accounts ownen.
Nee, aber war das nicht so, dass irgendwie du brauchst nur einen E-Mail-Account von jemandem und
ja,
so,
ja, du musst es bloß wissen, irgendeine E-Mail-Adresse von irgendeinem, der auf Skype ist.
Was ja nicht, was nicht schwierig ist,
weil
jeder deine E-Mail-Adresse.
Nein, das ist auch nicht schwierig, weil dieser, wenn du einen neuen Account einlegst, dann sagt er dir sogar, wenn diese E-Mail-Adresse bereits von dem Account vergeben
ist. Ah, okay.
Und das ist so gut, das ist irgendwie so eine.
Aber was hat man dann gemacht?
Was ich verlinkt habe, ist so eine komische, lustige russische Seite, die in sechs einfachen Schritten erklärt, wie du jeden Account von Skype hacken kannst, beziehungsweise konntest.
Genau, weil jetzt hat Skype, Microsoft reagiert und hat irgendwie erstmal das abgeschaltet, dass man sich irgendwie über die E-Mail-Adresse irgendwie den neuen holen kann. Man konnte dann irgendwie sagen, was konnte man machen?
Also es geht so, du
kannst halt einfach mit derselben E-Mail-Adresse einen neuen Account erstellen,
richtig,
oder was?
Richtig, genau. Und dann kannst du aber halt das Passwort zurücksetzen und dann wählst du halt quasi in Skype aus, welchen Account du zurücksetzen willst.
Das ist so praktisch.
Das ist so gut einfach. Und dann kriegst du halt den Passwort-Token, also kriegst du es auch nicht per E-Mail zugeschickt, wie man es denken könnte, sondern du kriegst es halt in deiner echt? App angezeigt, so Notification-Passwort-Token. Und dann sagst du einfach nur noch okay. Kannst du auswählen, welchen Skype-Namen du zurücksetzen willst und bam.
Und bam, hast du geowned.
Neues Passwort eingeben, Repeat Passwort, geowned.
Das ist schon ein bisschen dumm.
Das ist halt schon
ganz schön dumm. Also ich meine, wenn man die E-Mail-Adresse hat, also wenn Skype die hat, könnten sie ja auch wenigstens, hallo, ihr Passwort möchte jemand zurücksetzen, sind sie wirklich sicher, dass sie das tun wollen? Ja, also nein.
So mehrere Faktoren einbeziehen wäre schon mal keine schlechte Idee.
Einfach nicht dumm sein wird schon helfen. Jetzt mal ohne Scheiße.
Genau, einfach nicht dumm sein.
Ja, fuck echt.
Okay, das ist schon ein bisschen böse.
Aber vielleicht kommt da ja auch bald Werbung rein und dann haben wir da solche Probleme gar nicht mehr. Weil wir dafür Nee, macht keinen Sinn, aber egal. Ich wollte einfach nur mal Werbung sagen.
Es geht zumindest jetzt gerade nicht mehr, aber...
ja, es ging wohl relativ lange schon.
Na, cool. Coole Sache.
So praktisch.
Und genau, die nächste Geschichte. Wir sind heute nicht so technisch, muss ich sagen. Weil ich habe, glaube ich, die...
Na, also der Skype-Hack war doch gerade...
Oh, der war super technisch, stimmt. Aber der nächste ist interessant,
Später kommen noch ein paar technische
Sachen. Glück gehabt. Mhm. Interessant, weil es geht darum, dass nach den Wahlen von Obama jetzt die Bürger von Texas oder ein Bürger von Texas eine Petition angestoßen hat, damit Texas aus den United States of America austritt.
Genau, die wollen nämlich nicht mehr unter Trump.
Die wollen nicht mehr unter Obama.
Unter Obama, Rama. Die haben jetzt irgendwie 100.000 Signatures schon gesammelt für diese eine Petition. Das heißt, es muss auf jeden Fall, also es wird vom Senat dann bearbeitet.
Also so wie bei das uns, ist
einfach so, auch so absurd einfach.
Genau, die wird, Texas
geht,
wird
jetzt... Geht das überhaupt, dass da ein Bundesstaat austritt bei den Amerikanern?
Ja, geht wohl. Also geht wenn die eintreten können, können die auch wieder austreten.
Also in der Bundesrepublik Deutschland kannst du nicht einfach wieder austreten.
Bayern kann es auch, wenn die jetzt wirklich.
Also ich meine, Bayern würden wir schon gehen lassen, so ist nicht. Aber theoretisch. Beruht
auf Gegenseitigkeit. Und dann ist okay.
Dann haben die ihren König Seehofer.
Also der Grund ist hier irgendwie, weil die Federal Government so böse ist. Und weil die so viel Geld ausgeben für irgendwie Müll und für die TSA, die mögen wir nämlich auch nicht, wollen die jetzt aus Texas als eigener Staat anerkannt werden. Und sie sagen, sie würden es schaffen, weil sie die 15. Größte Economy in the world sind.
Ja, mein Gott, ich meine, Texas ist wahrscheinlich immer noch größer als Polen oder genauso groß oder keine Ahnung.
Also das Interessante ist halt, es ist jetzt nicht nur Texas gewesen, die Petition angeschlossen haben, sondern irgendwie noch...
Noch drei andere Staaten.
Drei andere Staaten und dann irgendwie nochmal 10 andere Staaten, wo die Petitionen auch alle gestartet sind.
Okay.
Das ist einfach so kaputt, echt.
Glaub's ja nicht, dass das passiert. Also ich weiß nicht, wie da der Zusammenhalt ist. Also ich meine, eintreten kann man da auf jeden Fall irgendwie.
Vielleicht ist es ja so mit Bayern, vielleicht mögen die sich ja auch gegenseitig alle nicht.
Nee, kann stimmt. Ja auch sein. Wer mag schon Texaner?
Ja, ich meine echt.
Die sind komische.
Können ja nicht mal anständig Englisch reden.
Genau, nur so ein Kauderwelsch. Und außerdem reiten die alle auf Kühen. Ja.
Auf Kälbern.
Ja, von Russland. Die brauchen das russische Kauka.
Und warten, bis sie vom Wolf angegriffen werden.
Ja, damit sie beschützt werden können.
Vom Steppenwolf.
Sind auch hardcore. Aber nicht so hardcore wie die Frau. Auf jeden Fall. Jedenfalls, ja, also das ist auch so wieder so ein super absurdes Teil, dass das, also ich habe mich auch gefragt, so kann das überhaupt, geht das überhaupt?
Also ich würde mal wissen, wie das in Deutschland ist. Also ich glaube nicht, dass man tatsächlich austreten könnte. Das wäre auch so der einzige Einsatz der Bundeswehr im Inneren, die ich kenne, wenn nämlich Bayern...
Ein Staat austreten
wenn
will.
Wenn so ein Staat plötzlich, wenn Bayern...
Was meinst du, sollen die beim König Umzug helfen oder was?
Ja. Genau, die Bundeswehr als Umzugshelfer.
Oh. Nee, also wenn der König Seehofer der Erste wirklich sagen würde, er will da mal austreten, ich glaube, dann würde tatsächlich die Bundeswehr einmarschieren.
Und in die Sachen raus. So, oh, ihr habt ja noch was in Berlin vergessen, könnt ihr das bitte abholen?
Ja, aber wenn einer Jurist ist und sich da auskennt, würde mich mal interessieren. Schreibt mal uns mal eine Mail oder twittert uns an oder so.
Genau, oder wenn ihr, ich meine, wer beschäftigt sich mit sowas? Juristen?
Na klar, es muss ja in irgendeinem Gesetz, muss ja drinstehen, also es ist stand ja auch drin, wie was passiert, wenn jemand hinzukommt. Mhm. Ja,
gibt es da schon einen Präzedenzfall für Austreten?
Nee, ich kenne nur bisher hinzukommen.
Na gut, wir sind ja auch ein relativ junger Staat.
Also Saarland ist hinzugekommen und dann ist die DDR noch hinzugekommen. Mhm. Austritte sind mir bisher noch nicht bekannt.
Vielleicht haben wir es noch gar nicht mitbekommen. Vielleicht wurde es ja immer umgeschrieben in der Vergangenheit, in unseren Büchern. Es hat nie einen Austritt gegeben, nur zu hinzutreten.
Genau, nie.
Nie.
Also wie man hinzutritt, ist klar, aber wie man wieder austritt, weiß ich nicht.
Eintreten muss glaube ich, immer.
Genau. In die Bundeswehr kannst du auch einfach eintreten und austreten. Dann
austreten geht nicht mehr, das ist vorbei. Dann
holen
du musst einfach bleiben. Genau. Und beim Umziehen helfen.
Du musst beim Umziehen helfen, genau. Du musst mal Seehofer beim Umziehen helfen, wenn er eintritt. Würde mich mal interessieren. Okay, dann was? US Army will günstige 3D-Drucker, damit sie sich ihre Drohnen im Kampf selber drucken?
Nee, nicht
ja,
nur.
Ja, aber Ersatzteile
zum Ersatzteile, Beispiel. Genau. Das ist auch eine ziemlich coole Sache eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt.
Drohnenersatzteile selber drucken.
Nicht, ja, also alles, wo überall so kleine Sachen irgendwie kaputt gehen oder so eine fucking, was weiß ich, irgendwie so Teile, die man irgendwo drauf macht oder ist.
Kannst du eine Hellfire-Missile drucken?
Genau. einen Sprengsatz drucken.
Auf jeden Fall.
Und so eine Atombombe kann man sich auch drucken?
Ja, Plastiksprengstoff.
Ja, heute sind wir albern, aber ich finde es lustig. Ich finde es gut.
Heute sind wir albern, ich finde es lustig.
Ja, auf jeden Fall. First Rule of the Tautology Club.
Ja.
Okay.
Ja, genau, also ist cool. Also das ist eigentlich eine coole Sache. Und die sollen halt für einen Feldeinsatz genutzt werden. Die sollten relativ günstig sein. Und also ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen, so überall, wo so kleine, komische, krippige Sachen kaputt gehen und du eigentlich irgendwie gearscht bist, weil du das komplette Teil neu kaufen musst. Ne? Denke ich, geht es schon. Also also wenn ich die US Army wäre, hätte ich sowas schon längst gemacht. Aber ich bin nicht die US Army. Weil die US Army ist keine Person.
Achso, so eine Institution. Nein. Ja.
Felix, was erzählst du denn?
Ich habe nicht, hab nicht gewusst, wie ich das jetzt zu Ende bringen soll. Aber ihr hat mir auch nicht geholfen.
Du hättest einfach bei Ich bin nicht die US Army aufhören können.
Okay. Kommen wir wieder zu Open Hardware.
Ja.
Ja.
Es geht. Warum erzähle ich eigentlich alle?
Ja, weil du das alles reingeschrieben hast.
Ja, ihr habt nichts reingeschrieben.
Das heißt, dass ich alles weiter unten.
Es geht darum, Open Compute. Irgendwie ein Verein. Kennt ihr einer von euch?
Nee, noch nie was von gehört. Was machen die?
Open Compute ist ein Projekt. Und zwar von der Purdue University, die ein Chassis entwickeln sollen, was für Server, was biodegradable ist. Das heißt, was, wenn du es irgendwo hinwirfst, dann vergammelt es nach 2 bis 3 Jahren.
Okay, cool.
Cool, aber ich habe nicht wirklich verstanden, was das soll.
Sie hätten ja eigentlich, also die benutzen da irgendwie Speisestärke, also das
ja, Maisstärke so.
Ja, Maisstärke, genau. Mhm. Und ich verstehe nicht, warum sie dann nicht einfach sowas wie Holz nehmen können. Ich meine, okay, das kann brennen und so, aber das kann Speisestärke bestimmt auch.
Na, aber wahrscheinlich Holz, nicht so gut. Holz braucht Jahrzehnte oder Jahrhunderte, um kaputt zu gehen, unter Umständen, wenn es gutes Holz ist.
Du schmeißt halt ein bisschen Pilze drauf.
Nee, einfach so billiges Pappholz, so dieses Pressholz.
Genau, das ist so ganz einfach. Du nimmst einen IKEA-Lacktisch,
kratzt den Lack dann ab.
Es gibt übrigens auch einen Tisch, der Ingo heißt.
Wow. Ich weiß. Ich glaube, der steht in meiner Küche.
Das ist echt eine coole Geschichte, Junge.
Ich stehe also in Fladis Küche.
Das ist nee, ich glaube, ich glaube, ich doch kein Ingo, aber sowas in der Art, ja.
Nee, aber es gibt einen Ingo.
Nee, aber es ist schon cool.
Ich verstehe nicht, was es soll.
Weil es geht.
Ist es so ein großes Problem, dieses Servergehäuse danach wegzubekommen?
Ich meine, die sollten einfach mal...
Ich habe gedacht, das kann man einschmelzen. Das ist ja auch irgendwie Metallzeugs.
Ja, oder man baut einfach andere Server wieder rein.
Ja, zum Beispiel. Ich meine, Cases sind jetzt nicht sowas, was man ständig austauschen muss, im Gegensatz zu so CPUs zum Beispiel.
Ja, aber ist doch cool, dass
cool, dass sich da Leute Gedanken drum machen, genau. Um solche Sachen.
Ja.
Open Compute ist...
Brauchst du es nur draußen vor die Haustür schmeißen und irgendwann ist es weg.
Ja, 2 bis 3 Jahre.
Ja.
Das ist halt nicht so jetzt morgen.
Ich finde, die sollten dann alles daraus machen. Dann kannst du auch noch aufessen. Mhm.
Ich hatte jetzt erst... ja, ist lustig. Ich habe mal... Da gab es doch mal diese CD-Rolling-Ersatzgeschichten, die dann halt auch auf so Maisstärke-Basis waren.
Was ist das für eine bescheuerte Idee?
Die haben scheinbar angefangen zu schimmeln.
Jetzt mal ohne Scheiße.
Ja? Meine Daten schimmeln!
Kann man sich so vorstellen, wie die Pilze sich dann auf der CD drehen. Mhm. Was ist das? Also jetzt mal ohne Scheiß, wer hat sich... Was soll das? Warum sollte ich irgendwas, wo ich Daten drauf speichere, ja? Wo ich irgendwas, was ich für länger haben will, ja? Warum sollte ich das aus...
CDs sind nicht für länger, die sind für maximal 10 Jahre.
Ja, aber Maisstärke ist für maximal 3 Wochen oder so. Da musst du den Tiefkühler legen oder so. Das ist einfach so bescheuert. Gott, Internet, warum? Echt?
Weil es geht.
Ich hoffe, die hat niemand gekauft.
Einfach die CDs.
Ja.
Nee, ich glaube, die wurden auch nie serienreif.
Ja,
oder
Wie war die immer sofort vergammelt.
Datenschimmel.
Beim Lasern schon vergammelt. Ja.
Aber immerhin hast du dann so, irgendwie kannst du deine Daten auf jeden Fall irgendwann nicht mehr retten. Also die sind dann weg.
Ja.
CD-ROMs. Ich gucke mir nach dem im Internet.
Ups. Okay, Flydie. IDEs are the...
Kleidi, du hast jetzt auch mal was.
Ja, ja, genau. Eigentlich hat das Felix da reingemacht. Was? Nee, ich habe den Artikel gelesen und ich stimme ihm zu.
Ach so.
Nee, die Sache, ich glaube, wir haben das schon ein paar Mal angesprochen. Mittlerweile bin ich wirklich der Meinung, ich habe auch früher so beruflich eine ganze Weile Java programmiert und da ist man auch echt froh, wenn man so eine full-featured IDE hat. Ja, ich musste Android programmieren mal eine Weile. Und da ist es schon.
Du warst das.
Ja, ich war das. Und das ist auch echt gut, wenn man da eine IDE wie sowas wie Eclipse oder IntelliJ IDEA oder sowas hat. Ist ja auch alles recht und schön. Aber mittlerweile bin ich wirklich der Meinung, dass.
Alles im Nano.
Der Fakt, dass man eine IDE braucht, um produktiv sein zu können, ist einfach so ein Indiz dafür, dass deine Programmiersprache, in der du programmierst, kaputt ist.
Ja, und zwar in verschiedenen.
Und zwar auf sehr vielen Levels, ja.
Genau,
weil alles, was ich im Endeffekt für meinen täglichen Produktivbetrieb brauche, ist, ich muss irgendwie Code navigieren können, aber da reicht mir im Endeffekt ein Texteditor mit Syntax-Highlighting, der halt auf Files und vielleicht eine gute Echo- oder Grep-Integration hat oder so, und dann reicht mir das für meinen täglichen Bedarf. So, ich brauche da keine Full-Featured IDE, die den ganzen Tag nichts anderes macht, als meinen Code durchzuscannen und statische Analyse drauf zu fahren und sonst irgendwas.
Ja,
also Auto-Completion?
Kann Vim begrenzt.
Braucht man aber auch aber nicht. Also muss man eigentlich auch nicht brauchen. Zwingend. Also zum Beispiel, ich code ja gerne Python, sage ich ja ab und zu mal. Und das, Autocomplete ist dort entweder finde ein Wort in dem Code, was ich gerade geschrieben habe.
Genau,
und das ist Control-N.
Mhm.
Oder autocomplete mir Pfade mit Control-F.
Genau.
Unicomplete
halt.
Und das nächste, was ich an Autocomplete mache, ist Google. Du suchst danach, was du machen willst, guckst, wie der andere es gemacht hat und nimmst dieses Wort, was er geschrieben hat.
Das ist
dann autocomplete genug eigentlich.
Ja, oder ich habe halt dann eine API-Doku offen und guck mir da die Pfade an.
Genau.
Oder die Method Calls oder sonst irgendwas. Ich meine, klar ist es cool, wenn du Autocompletion hast und dann vielleicht auch noch dein in Form von Java vielleicht noch einen Java-Doc-Snippet über den Methodennamen steht, was es denn ungefähr macht. Aber in den, das ist theoretisch cool, aber in der Praxis benutze ich das so gut, da habe ich das auch früher so gut wie nie benutzt.
Ja, genau. Und das geht hier halt in dem Artikel darum, genau, dass IDEs, wenn deine IDE halt schon so super bloated ist, also wenn die so super unendlich viele Sachen kann und du die auch alle brauchst zum Schreiben, dass das kein gutes Anzeichen ist für eine gute Sprache, für eine Programmiersprache.
Genau.
Das heißt, eine Programmiersprache sollte so einfach wie möglich sein und
trotzdem
so mächtig wie möglich.
Sollte möglichst keine IDE brauchen, damit du sie anständig programmieren kannst.
Ja, das Problem ist halt dein Ratio von was musst du tippen, um irgendwie ein Problem zu lösen, ist halt in so Sprachen wie jetzt irgendwie Java zum Beispiel, immer wieder gutes Beispiel, ist halt echt hoch. Du musst halt echt enorm viel tippen und wenn du keine IDE hast, die dir alles Mögliche vervollständigt und dir Code generiert und dir anonyme innere Klassen inline generiert und die wieder auch in der Lage ist, die wieder zuzuklappen, damit du nicht 1000 Zeilen Code vom Kopf hast, dann wirst du halt wahnsinnig.
Ja. Aber
wäre die Sprache jetzt nicht so kaputt, dann bräuchtest du das halt alles nicht.
Also das Gegenbeispiel von ist zu Java ist einfach C. C braucht man auch scheiße viel Code, um irgendwas zu machen, aber der Code sieht wenigstens immer gleich aus und du weißt ungefähr, was du in deinem Stück machst und deswegen braucht man nicht diese ganzen Magic irgendwie Autocomplete-Zeugs, weil du halt gar nicht so viele Features benötigst, um halbwegs anständigen Code zu schreiben.
Ja, also ich programmiere ja momentan eigentlich hauptsächlich Ruby und ansonsten halt auch noch irgendwie JavaScript und sonst irgendwas. Aber ich habe, glaube ich, schon seit Jahren keine IDE mehr wirklich ernsthaft angefasst. Ich werde demnächst ein bisschen Objective-C programmieren müssen. Da ist halt so die Anbindung an Devices und an das ganze Apple-Provisioning-Zeug und Applikationen signieren und sonst irgendwas ganz cool, wenn man da irgendwie Xcode benutzt. Aber das benutzt man wahrscheinlich auch nur, weil es da keine vernünftigen Command-Line-Applikationen, um Auto-Deployment und sonst was zu machen, gibt. Weil es halt in der IDE dann dementsprechend integriert ist.
Also hat doch noch einen Sinn, manchmal.
Wie gesagt, ich denke, wenn die Infrastruktur stimmt und deine Programmiersprache und das Ökosystem außenrum nicht ganz kaputt ist, dann kommst du mit einem guten Texteditor sehr, sehr weit, yeah, bis du brauchst keine RDE, finde ich.
Ja. Okay. Wenn man sich die ganze Zeit tracken lässt, unter anderem auch von Nike, dann entdeckt das eventuell deine Freundin oder Frau oder so.
Ja, also es geht darum, es gibt ein Nike Fuel Band, das ist so ein, ist quasi so ein, wie heißt denn das, wie dieses Dings?
Was, wie das Fitbit, was, was Mark hat.
Genau.
Ist lustig, ich, Phil hat so ein Ding.
Das heißt, wir können also mal gucken, wo der fremd geht.
Also ein Freund von uns, nee, der hat glaube ich gar egal. also ein Freund von uns hat so ein Ding, können wir mal fragen.
Genau, kann er mal fragen, wie er sich so fühlt. Mhm. Es geht darum, dass dieses Nike Fuel Band ja quasi die zur Aufgabe sich gemacht hat, irgendwie dein alles, wo du hinläufst, every move you make, aufzunehmen und quasi aber zu tracken.
Warum reicht da nicht GPS? Ich verstehe es noch nicht ganz. Hm? Was macht denn das anders?
Also das Interessante ist halt, dass es kein GPS ist. Das heißt aber auch, dass es den ganzen Tag einfach immer funktioniert. Dass es nicht irgendwie leer geht nach.
Also so wie ich das verstanden habe, ist dieses Fuelband ja so ein Ding, so ein Schrittzähler.
Genau,
ein
Schrittzähler
ist es. Mit noch Zusatzfunktionen und das erkennt auch, das hat auch irgendwie Lagesensoren, die dann erkennen, ob du jetzt Treppenstufen läufst oder sonst was. Und das Ding gibt dir dann am Armband quasi so einen Score aus, den du dann vergleichen kannst, ob du jetzt einen Tag über aktiv warst oder nicht. Was ja prinzipiell das ist sowas wie das Fitbit, was Mark hat, was man sich so an die Hosentasche steckt. Genau. Und so wie ich das verstanden habe, ist es bei diesem Fuelband so, dass das dann über Bluetooth mit irgendwie deinem Smartphone synchronisiert
genau,
und du da
und dort App dann in die Interwebs dann
genau
Zeugs.
Und jetzt, wie kriegt es dann deine Position raus und wie kann es dich dann tracken?
Das braucht es nicht.
Sondern?
Okay. Sondern du siehst einfach die Aktivität. Also es geht darum, dass du die Aktivität ja aufzeichnest und
die Aktivität.
Da sieht man dann anhand deiner Aktivität, ob du gerade fremd gehst.
Ja, genau das.
Oh shit, ja, da machst du. Ja, okay, das ist.
Dann oh shit, ja, also, ja. Das ist gerade. Oh, warte.
Ja, ja, nee, ich dachte,
wir sind. Fremdgehen, jetzt weiß ich auch, warum das Fremdgehen
ist. Ja, richtig.
Und, weil du gehen musst.
Oder fremdlaufen, je nachdem, ob du gerade abholen musst oder nicht.
Nee, ich habe jetzt gerade die ganze Zeit gedacht, man erkennt dann quasi anhand von der Position, ob sich jemand mit jemand anders trifft. Aber
nee, du das wäre ja zu einfach.
Du kannst ja quasi auch anhand von einem Bewegungsprofil den Geschlechtsakt erkennen, wenn er da gerade sein Fuelband anhat.
Eigentlich geht es darum, dass du das Zeug ins Interweb stellst und deine Frau denkt, dass du gerade beim Arbeiten bist, aber in Wirklichkeit bewegst du dich gerade irgendwo hin. Mm. Zum Beispiel. Ja.
Hätte ja auch sein können.
Aber ich mein,
ja, hätte auch sein können.
Aber ich meine,
Beschleunigungssensoren und so.
Beschleunigung. Voll Force.
Und gibt es dafür dann auch Punkte dann?
Für ja, natürlich, Bonuspunkte. Aha. Fuel gibt es dafür.
Ja, da haben mal ein paar Freunde von mir eine iPhone-App programmiert, so aus Scheiß. Die konntest du dann auf deine Matratze neben dran legen und du hast dann Punkte dafür bekommen.
Wie das sich bewegt.
Genau, die haben dann quasi. Ja, die haben dann quasi die.
Wenn sich doll bewegt, dann ist gut.
Und ja, ja, die haben
dann quasi wie Tamagotchis, nur anders.
Ja, wie Tamagotchis, nur dass es dir beim Vögeln zuguckt.
Oder zu fühlt.
Zu fühlt.
Ist ja nicht, ja. Also Gott sei Dank ist die Webcam auch angemacht.
Leute, es ist noch nicht nach 22 Uhr.
Ja, und?
Sorry.
Wir reden ja hier nur theoretisch. Nee,
könnte.
Das war
halt. Genau. Zu gucken könnte.
Genau. Theoretisch.
Theoretisch. Mhm. Okay. Ja, genau. Also,
das ist immer, wenn ihr irgendwelche komischen Sachen ins Internet stellt, könnte das bedeuten, dass andere Leute das lesen, sehen, mit den Daten irgendwas anfangen und daraus Schlüsse ziehen.
Ja, ist ja generell so.
Für ist alles. Ja generell
ja, so. Ich wollte das jetzt nur nochmal gesagt haben. Ja, es ist völlig egal, was das für eine Technologie ist. Internet, Daten.
In der Cloud sind es nicht mehr deine Daten. Hatten nee, wir ja beim Discoverment hat es ja gesagt, deswegen muss es stimmen.
Genau.
Sobald es in der Cloud ist, ist es nicht mehr deins.
Nee, weil sonst ist es ja geklaut.
Genau, dann ist geklaut Computing. Ja. Jetzt macht alles Sinn auf einmal.
Redis 2.6.
Ja, wer hatten kopiert denn hier diese Artikel hin und her? Ja, die gehören zusammen.
Welche? Achso,
mit
Lua da
ja, ja. Noch. Ja, genau, also Redis 2.6 ist raus. Die gab es ja schon eine ganze Weile in Beta. Ist mittlerweile jetzt als Final released worden. Und das coole neue Feature ist, man kann Stored Procedures in Lua skripten. Was schon ziemlich cool ist eigentlich.
Lua war diese...
Lua ist eine dynamische Programmiersprache.
Wird aber auch für Spiele oder so.
Genau, die ist deshalb so cool, weil die hat einen ziemlich kleinen Sprachkern und ist komplett so in C implementiert, dass man die einfach als Library embedden kann. Und darum kann man zum Beispiel, wird die gern in Spiele integriert, weil man damit halt einfach aus seiner in meistens C oder C++ geschriebenen Spielumgebung in Lua und umgekehrt
zurück, das ist ja das
Interessante. Genau, callen kann. Um da zum Beispiel irgendwelche Levels oder sonst was in Lua skripten zu können.
Also
oder
was gerne gemacht wird, ist wohl AI.
Genau.
Weil sowas will man nicht in C schreiben zum Beispiel.
Genau, da hat man halt gerne so eine High-Level-Programmiersprache, wo man halt mit relativ wenig Code relativ viel machen kann. Und das Coole ist halt, man kann halt sowohl aus Lua raus auf die umgebende, also auf die Umgebung zugreifen und auch von der Umgebung Calls in Lua ausführen. Das ist halt schon ganz cool. Das geht halt in beide Richtungen. Genau, und Redis hat jetzt quasi genauso Lua integriert und zwar auf eine Art und Weise, dass quasi Redis-Datentypen dynamisch zur Laufzeit in Lua-Datentypen übersetzt werden, sodass du intern damit halt irgendwie skripten kannst und du kannst dann halt auch Redis-Befehle, so um Sachen zu speichern, um jetzt auf ein Sorted Set zuzugreifen, um irgendwie Push oder Pop auf irgendwie auf eine Liste oder sowas zu machen. Das kannst du auch komplett jetzt direkt in der Datenbank machen und hast quasi keine Roundtrip-Zeit mehr zu deinem Client, um die Daten, also sonst hättest du halt so gemacht, du willst irgendwas mit irgendwelchen Daten machen, dann holst du dir die Daten, dann verarbeitest du die auf deinem Client und dann pushst du die Daten, die Updates wieder an den Server und so kannst du das halt quasi ohne die Roundtrip-Zeit direkt in der Datenbank machen. Ist für bestimmte Sachen bestimmt ganz cool. Hätte ich jetzt noch keinen Fall gehabt, wo ich das unbedingt gebraucht hätte.
Aber du hast ja noch keinen Fall gehabt, wo du es unbedingt nicht gebraucht hättest.
Das stimmt. Also vielleicht.
Deswegen ist es besser.
Vielleicht gibt's da, komme ich da mal zu und hab da einen Use Case für. Ist auf jeden Fall, also ich finde es auf jeden Fall technisch ganz cool, weil Lua ist auch ähnlich wie JavaScript Prototyp basiert und hat irgendwie eine ganz, ganz nette Syntax und ist halt vom Sprachkern relativ klein und schick. Daher echt cool. Und Lua ist vor allem, wenn man es mit LuaJIT benutzt, auch echt schnell, wo wir schon zum nächsten Thema kommen. LuaJIT 2.0 ist raus. Und das ist schon im Vergleich zum, also LuaJIT ist dieses Projekt von, ist der Name gerade entfallen von dem Entwickler, welches jedenfalls eine ganze Weile von Google gesponsert wurde, um die 64-Bit, also x86-64-Bit Implementierung fertig zu kriegen. Und ist jetzt im Vergleich zur älteren Version oder zur normalen Lua Runtime schon sehr, sehr schnell.
JIT just in time.
Genau. Also das ist ein Tracing just in time Compiler, der komplette Call-Stacks, also Call-Pfade traced und die Sachen, die öfters verwendet werden, dann halt just in time kompiliert und halt schnell macht. Der arbeitet nicht auf Methodenbasis, sondern auf halt Trace. Das ist so, glaube ich, mittlerweile die schnellste Implementierung von einer dynamischen Programmiersprache, die es überhaupt gibt. Also die ist nur irgendwie um, ich glaube, Faktor 2 oder so oder Faktor 3 langsamer als jetzt reines C.
Ach, okay.
Also das ist für eine dynamische Programmiersprache schon sehr, sehr schnell. Also, ja.
Und dann hast du hier noch,
genau, ich
wenn man da, schnell reinkommt.
Ja, ich habe da noch einen Artikel verlinkt, der mal so ein bisschen auf die Interna von LuaJIT eingeht und mal erzählt, wie der überhaupt arbeitet und was da so passiert. Ich habe den ehrlich gesagt selber noch nicht durchgelesen, will ich aber auf jeden Fall noch machen. Hat jetzt gerade zum Thema gepasst. Kann man mal reingucken.
Sehr gut.
Also Lua ist, wollte ich mir auch mal angucken, weil es gibt ja auch dieses Love It. Was quasi sowas ist wie Node.js, nur in Lua, wo man dann quasi...
das hatten wir auch schon mal irgendwann.
Ja, das habe ich, glaube ich, auch schon mal angesprochen.
Ich kann mich echt nicht daran erinnern, aber gut.
Doch, ich glaube. Ja, da kann man dann halt auch Netzwerkservices ähnlich wie mit JavaScript in Node mit Lua skripten, was auch ganz cool ist.
Apple und Google nähern sich irgendwie an. Also nicht in Bezug auf Patente überhaupt oder nicht. Sonst irgendwas.
Nee, da sind sie sich immer nur Spinnefeind. Aber Apple hat jetzt irgendwie, glaube ich, mittlerweile auch eingesehen, dass so Mitarbeiterzufriedenheit schon irgendwie anstrebenswert ist.
Apropos, Google ist wieder gerade zweitbester Arbeitgeber in Fortune 500 Unternehmen.
Fortune.
Oh Gott, nein.
Fortune 500.
Kann das mal jemand als Titel mit in die Vorschläge nehmen?
Unmöglich. Fortune 500.
Ja, aber die haben, also Google ist halt bekannt dafür, dass die, wann war das? 2004, 2006, irgendwo um den Dreh rum. Er hat auch Google seine 20% Zeit eingeführt, die man, glaube ich, kennt. Also das, du hast halt einfach bei Google einen Tag in der Woche Zeit, um dich irgendwie um Projekte zu kümmern, die dir selbst wichtig sind, die du selbst cool findest, die du gerne machst. Meine Firma hat sowas Ähnliches, wir nennen es Gardening Day. Da habe ich halt auch so Projekte, die ich dann nebenher mache, die jetzt zwar was mit meiner Arbeit zu tun haben, aber jetzt nicht direkt auf meiner Taskliste stehen.
Nur für irgendein Open-Source-Projekt, irgendwas dazu coden.
Irgendwie Open-Source-Projekt oder interne Applikationen, die man dann irgendwie später mal open-sourced oder irgendwie, wir haben ja selbst sehr, sehr viele Drupal-Entwickler eingestellt, die können dann halt an Drupal-Modulen Sachen fixen oder sowas. Oder zu anderem Open-Source-Code committen, genau. Sowas haben wir auch. Das ist bei uns immer, ich glaube, einmal im Sprint. Und so ein Sprint geht 2 Wochen.
Das den ganzen Tag, wo ihr das machen könnt, oder?
Genau. Das ist der komplette Tag. Da kannst du einfach dann sagen, mir ist jetzt das und das wichtig gerade oder das und das nervt mich irgendwie. Dann kann ich das machen und ich habe da jetzt letztens oder bin da gerade noch dran. Ich schreibe da gerade so eine Applikation, um irgendwie laufende EC2-Instanzen queryen und automatisch killen zu können und so. Und du kannst da halt irgendwie mit allen möglichen Suchparametern tausende von Servern filtern und so. Genau. Und ja, Apple hat jetzt auch sowas eingeführt. Und die machen das aber anders. Die haben dann irgendwie komplette 2 Wochen, einmal im Jahr, wo dann halt die Mitarbeiter komplett die ganze Zeit machen können, was sie wollen. So habe ich das jetzt verstanden. Soll halt auch dazu dienen, dass sie irgendwie innovativ bleiben und halt die Mitarbeiter weiter bei der Stange gehalten werden, damit die auch mal irgendwie happy sind und machen können, was sie cool finden.
Und nicht immer nur komische Apps reviewen.
Genau, und dieses...
ich glaube, das machen die alle da, oder?
Ich glaube, da gibt es nichts anderes außer Apps Review, ne?
Ja. Ich glaube, dazu haben die ja das Bergwerk.
Stimmt.
Ja, was nicht
gut funktioniert. Genau, und dieses Programm, das nennt sich jetzt irgendwie Blue Sky. Bin mal gespannt, was da rausfällt, ob da irgendwie was Cooles bei rauskommt. Wobei, das ist bei Apple immer so ein Problem. Ich meine, bei Google weiß man ja, dass sowas wie Gmail oder Google News oder
fällt da wirklich raus,
sowas oder? Rausfällt. Und dann bekommt man auch mit, dass es so 20% Projekte waren, die dann irgendwann mal zu Google-Produkten wurden. Ich glaube, bei Apple bekommt man sowas gar nicht mit, weil die sind nach außen hin so geschlossen.
Ja, aber ja, ich meine, kann ja trotzdem mal was draus werden. Müssen wir jetzt mal gucken. Also bei Google funktioniert es auf jeden Fall. Das ist ja auch Teil deren Philosophie. Ja, die haben ja auch angefangen, do not evil, habt alle Spaß hier, machen wir, rocken wir die Welt. Und ja, hat ja funktioniert bisher für Google.
Ja, also ein paar Sachen haben funktioniert. Und das ist halt, worauf sie dann ganz viel aufbauen.
Ja, reicht ja.
Also genau,
ich meine, es muss kann halt ja nicht alles funktionieren.
Es muss, ja genau, es muss halt irgendwas dabei sein, was sie dann für die nächste Zeit am Leben hält quasi. Also Google hat ja, ist schon, geht schon davon aus, dass ihr aktuelles Businessmodell nicht für immer halten wird. Und deswegen haben sie halt so viele Sachen, die sie irgendwie versuchen, um neue Geschäftsfelder zu finden.
Auf der anderen Seite habe ich aber auch schon sehr viel von ehemaligen Google-Mitarbeitern schon sehr viel Kritik gelesen in irgendwelchen Blogposts, die da ab und zu mal rausfallen, dass halt Google auch, was so die Tools und die Arbeitsmethodiken und beziehungsweise deine Programmiersprachen, die du einsetzt, sehr konservativ sein soll. Also du darfst, glaube ich, nicht viel mehr als Java, C++ und Python benutzen, weil das halt so die Hauptsprachen innerhalb von Google sind. Und ja, wenn du damit klarkommst, dann ist cool. Und wenn nicht, dann ist es irgendwie, hast du, glaube ich, irgendwie eher ein Problem.
Ja, aber ich denke, du hast ähnliche Probleme, wenn du bei Apple arbeitest, oder? Was darfst du da einsetzen? Irgendwie
Objective-C.
Objective-C.
Wahrscheinlich.
No, nur, only quasi.
Ja, ist halt die Apple-Hauptsprache. Ich weiß nicht, gibt es da sonst noch? Intern haben die wahrscheinlich schon noch irgendwie, die haben ja mal angefangen, MacRuby zu sponsern. Das ist ja jetzt mittlerweile auch der Typ ist ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr bei Apple.
Okay.
Es gab mal Ansätze, Python zu integrieren. Es gab mal eine Coco-API für Java, die jetzt mittlerweile auch deprecated ist, um UIs in Java zu, also native Aha. Mac-UIs in Java zu bauen. Aber ich glaube, hauptsächlich wird sich das da schon, ja, wahrscheinlich nur JavaScript für das ganze Webzeug. Und ich weiß nicht, was die da intern im Backend fahren. Aber ja. Ist halt die Frage. Mhm. Also ich glaube, Apple ist da intern wahrscheinlich auch relativ streng, was so Sachen angeht, was du einsetzen darfst, was nicht. Das kriegt man halt als Außenstehender sehr, sehr viel weniger mit als bei Google.
Ja, ist halt eine andere Unternehmensphilosophie. Mhm. Warum müssen eigentlich so Computermäuse ins Internet?
Tja, das ist eine gute Frage.
Du meinst, jede Mausbewegung muss irgendwie rein, oder?
Das ist von wie heißen die? Razer. Razer-Mäuse. Also die sind ja prinzipiell erstmal gar keine schlechten
Mäuse. Das sind so Hardcore-Gamer-Mäuse.
Passt eigentlich ziemlich gut. Und die neueste Maus ist Cloud-Based Driver.
Was?
Du brauchst einen Cloud-Based Driver, damit die Maus irgendwie ihre super potenzielle Energie freigibt oder so.
Die wird gecloud computed im Internet. Das berechnet, wie der Mauszeiger sich bewegen muss.
Damit du quasi schon vorher Headshots machen kannst oder was weiß ich.
Genau,
das ist die REST API für Headshots.
Do Headshot now.
anhand einer Bewegung.
Post irgendwas.
Genau, da kann er ja auch gleich
berechnet die Maus, wo sie als nächstes hinfliegen will.
Was ich mir vorstellen kann, so ja, irgendwie du wackelst zu viel mit der Maus rum und deswegen hast du keinen Stable Shot oder sowas und dann kann er direkt sagen, so ja, du musst
ausgleichen.
Du musst jetzt irgendwie 2 Wochen lang die Maus super langsam bewegen oder so.
Nein, das gleicht das Internet dann aus. Wenn du so ein zitteriger, tatteriger Mensch bist, dann gleich merkt er das, dass du gerade so ein Spiel spielst, wo man Headshots machen kann, und dann gleicht er aus.
Also das ist genau die beschissene Idee wie Cisco's Cloud Connect Scheiß.
Und außerdem geht es gleich an deinen Arzt, damit er auch weiß, dass du irgendwelche
Probleme hast. Zu viel Koffein merkt er direkt an der Maus.
Ja, nee, das ist ja, zum einen sieht die Maus ja aus wie irgendeine futuristische Ninja-Waffe, muss ich mal gesagt haben.
Get Imber sagt ihr Spruch darunter übrigens.
Ja. Und ich glaube, das ist halt, du kannst ja dann diese Hardcore-Mäuse so konfigurieren, für jedes Spiel anders, mit einer anderen Mausbeschleunigung, anderen Sensitivität und sonst irgendwas, und dieses Ding kann dann halt quasi...
Kann sich abgleichen übers Internet.
Richtig, das kann dann deine Mauskonfiguration über die Cloud zünken.
Super. Das ist halt die könntest du dir auch lokal abspeichern und deine Config rüberziehen.
Nein, Cloud.
Und vor allem
Cloud.
Wie viele Profi-Gamer wechseln denn ständig ihren Rechner?
Cloud. Ständig.
Also,
alle.
Du kennst doch die LAN-Partys, wo du dann sagst, ja, meine Maus ist short, ich kann damit nicht zocken, ja?
Ja, genau, das
kannst
du scheiß
nicht
Maus.
Mehr sagen.
Ja, nee, das Lustige ist ja, das ist eine Maus. Du könntest es auch in der Maus speichern. Du könntest da einfach ein bisschen Flash-Speicher reinmachen und dann hättest du es immer in deiner
16
Maus.
16 Gigabyte.
Genau, 16 Gigabyte. Ja.
Alle Spiele, die du jemals spielen wirst.
Ja, direkt auf der Maus.
Wenn du da Windows 8 installierst, hast du nur noch die Hälfte.
genau. Dann hast du nur so 8 Gigabyte für deinen Mausspeicher. Hast du dann so ein kleines Display drin mit Windows
8? Ja, die Werbung
anzeigt. Aber das zeigt immer bloß ein Teil an, weil es so klein ist.
Ja,
es gab's ja mal auf der Dreamcast. Auf meiner Dreamcast, da hatte ich eine Memory Card.
Genau, die hatte ein Display
drin. Die hatte ein Display drin und wenn man sie rausgezogen hat, sogar noch Controls, und dann konnte man Snake auf der Memory Card spielen. Das ist eigentlich ganz cool. Und wenn du irgendwas gespielt hast, dann wurde das auf diesem Zusatzdisplay, wurden da noch Informationen eingeblendet und so. Ja. Das war eigentlich ganz nett.
Ja, also Dreamcast war vor seiner Zeit. Das war das Problem.
Ja, der Dreamcast ist die einzige Konsole, die ich besessen habe.
Ja, das war auch. Aber es gab cool. halt keine Spiele.
Doch.
Der Arno Games.
Doch, irgendwann gab es diese lustigen Boot-CDs, wo man dann
drauf zocken konnte.
Ja, auch. man konnte ja dann irgendwie PlayStation-Spiele, und ich hatte da irgendwie dann noch so ein Boot-CD, wo dann irgendwie 300 Super Nintendo Emulatoren drauf waren und so. Das war dann schon cool.
So keine Spiele, sondern nur Emulatoren.
Ja, genau. Der ist auch gut genug.
Ja, voll. Also Dreamcast war halt PlayStation 2 Niveau, aber da gab's, also es war zu einer Zeit, wo es einfach noch keine PlayStation 2 gab. Und zwar für die nächsten 4 oder 5 Jahre.
Jo.
Und das ist
Auf der anderen Seite hat die PlayStation 2 so rückblickend schon länger gehalten.
Also wie gesagt, das war halt ein Problem von der Dreamcast. War auch teuer dafür, dass sie hatte keine Spiele. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Ja. Es gab schon ein paar.
Also ja, es gab schon ein paar, aber es gab zum Beispiel, stell dir vor, dass eine PlayStation, das hat 1000 Millionen Spiele.
Ja, ja.
Und hast eine Dreamcast, die hat 50.
Ja. Es waren mehr als 50, aber ja.
Sind wir schon zum bei Beispiel, Mimi?
Ach so. Nee, wir sind noch bei Lesefu kommt jetzt erst.
Sind wir jetzt?
Ja, das hörte sich nur schon so an.
Nee, aber Dreamcast ist schon ein tolles Teil. Ich hatte selber keine, aber ich fand's immer cool.
Ich habe noch einen im Keller, aber ich habe keinen Monitor, wo ich sie dran anschließen kann.
Also ich wollte meine haben, aber die war so scheiße teuer zu der Zeit. Richtig scheiße teuer.
Ja, ich habe mir eine gegönnt.
Ich kann ja auch mal rumheulen. Ich hatte noch nie eine Spielekonsole.
Na gut.
Das ist die traurigste Geschichte, die ich heute gehört habe.
Nee.
Glaube ich nicht.
Ich hatte keinen Gameboy.
Das ist kein Gameboy.
Hast du kein Gameboy?
Nee.
Oh. Das ist die traurigste Geschichte, die ich heute gehört habe.
Das ist die traurigste Geschichte, die ich heute gehört habe.
Ich, ja. Aber ich hatte einen Amiga. 800.
Keine Ahnung. Ist das ein Gameboy?
Nee, ist kein Gameboy.
Das ist super traurig.
Ingo, tut mir leid.
Was hast du denn bitte auf diesen langweiligen Autofahrten immer gemacht?
Der hat seinen Amiga rausgeholt.
Hat er auch 12 Volt vom Auto genommen?
Klar.
Alles. Jeden Fall. Der hat das direkt ins Diskettenlaufwerk eingespeist. Ja. Dann ging's los. Mhm. Scheiße, kein Gameboy ist auch echt traurig.
Stimmt, das könnte man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Ohne auf der Rückbank, hinten, ohne seinen iPhone.
Ich hatte mehrere Gameboys.
Ich hatte einen Gameboy, also den dicken.
Ja, und Gameboy Color.
Genau, auch den Mini habe ich übersprungen, weil der war scheiße.
Nee, der war
scheiße. Außerdem brauchst du diese kleinen,
Was hat ihr angerichtet?
Ja. Wieso, wir diskutieren über Gameboys.
Der brauchte diese kleinen Batterien und die waren so teuer zu der Zeit. Und das war ein Riesenscheiß. Und der andere hat dann wieder die normalen genommen, okay.
Genau. Game Boy Color war cool.
Game Boy Color war ein cooles Teil. Und der konnte sogar die alten Game Boy spielen. Und der alte Game Boy konnte auch die Game Boy Color Spiele spielen. Das habe ich nicht gewusst, wenn du die nämlich in so einem Cheat-Modul mit reingemacht hast. Ja. Dann hast du die gebootet und dann sah super scheiße aus.
Richtig, aber es ging.
Aber es ging.
Ja.
Das war schon cool.
Hm?
Ja.
Lesefu.
Anyways.
Lesefu.
Gehen wir einfach direkt weiter. Mein erster Artikel ist Armchairs Unsigned by Default. So heißt der Artikel. Und ich habe den gelesen und ich war auch, wie er beschreibt, einer von den Today's Lucky Bunch vom XKCD dazu. Signedness in C ist ja Fuckery.
Oh ja.
Aber super dreist ist es einfach, dass es auf einem x86 und x86-64 ist ein Char. Also wenn du normal Char bla 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 sagst, dann ist es immer signed. Und auf dem ARM ist es unsigned. Und dann kannst du ganz vielen fiesen Problemen führen, die ich mir noch nie so ausgemalt habe. Ich
kann mir überlegen, warum ein Char signed sein sollte.
Es gibt da verschiedene Gründe. Zum Beispiel kannst du so Enterfile darstellen.
Achso, du sagst dann einfach hier -1 oder sowas.
Ja, genau.
Ah, okay.
Zum Beispiel. Hm? aber ich habe auch nicht gewusst, ich habe zum Beispiel auch gar nicht gewusst, dass wenn du Getchar machst, was so eine Funktion ist, was dir was du eingegeben hast, zurückgibst, es gibt einen Integer zurück und kein fucking Char. Das ist fucking dreist auch. Aber gut. Wenn ihr es euch durchlese, ist interessant auf jeden Fall mal was über ein bisschen über die Fuckery von C zu lesen. Weil, also auch in den Specs steht, es gibt drei Arten von Chars. Es gibt normalen Char, es gibt signed und unsigned und die werden halt entsprechend gehandelt. Char ist per Definition ein eigener Datentyp und nicht definiert, was es, ob signed oder unsigned ist in den Specs. In Dreis. Fucking Internet.
Da, da, da.
Da, da, da. Ja, das war mein Lesefu. Mhm. Lest es euch durch, weil der ist echt nicht so lang und cool geschrieben. Auch der Blog heißt Honest to a Zegfort, habe ich glaube ich schon mal gepickt. Sehr cool.
Ja, hast du glaube ich schon mal. Ich picke ein Buch, was es auch online gibt, und zwar Eloquent JavaScript. Und das ist einfach mal eine gut geschriebene, nette Einführung in JavaScript, was so mal die Grundlagen und so ein bisschen DOM und Webprogramming und Zeug erklärt. Also sollte sich jemand mal JavaScript reinziehen wollen und hat da bis jetzt noch keine Erfahrung oder will sich mal ein bisschen schön einlesen oder so, kann ich das Buch empfehlen oder halt die Webversion, das Buch verlinke ich auch nochmal. Das ist im Endeffekt halt eine, ja, ein Einsteigerwerk für JavaScript, was eigentlich ganz cool ist.
Felix. Sehr gut. 7 Best-Case-Szenarios für die Zukunft. Zusammengeschrieben von io9. Weiß nicht, war einfach mal interessant zu lesen, was es so für potenzielle Möglichkeiten für eine gute Zukunft der Erde gibt.
Gar keine, die Erde geht irgendwie.
Nein, genau, es gibt halt, also es werden so ein paar Theorien aufgestellt, was passieren könnte. Einmal Status Quo, das heißt jetzt, so wie es jetzt ist, ist es schon maximal. Bright Green Earth, Watched Over by Machines of Loving Grace. Das finde ich interessant. Das wird ja immer von der Singularität geredet, ja. Aber nicht viele denken darüber nach, dass die Singularität ja auch was Gutes sein kann. Dass du quasi von den Maschinen quasi, sie wachen über dich.
Ja, Matrix.
Nein,
doch,
böse Matrix, sondern gute Matrix.
Gute Matrix, du bist nicht von den Maschinen versklavt, sondern du wirst von ihnen gehütet.
Genau, weil sie einfach so Hardcore-mäßiger
viel sind. Besser. Genau, Hardcore-Hüter.
Hardcore-Hüter mit Hardcore-Hüten.
Ja.
Auf jeden Fall. Wir befolgen auf jeden Fall alle die Robotergesetze.
Und 6 ist Eternal Bliss.
Das ist interessant.
Ich glaube, es wird nicht besser. Wir fliegen irgendwann zum Mars. Und
da wird es auch scheiße sein.
Ja, nee, Mars ist schwierig.
Die fliegen in den nächsten 20 Jahren zum Mars. Scheiß drauf.
Nee, Mars ist trotzdem schwierig. Du hast erstmal kein Magnetfeld. Du kannst da nicht ohne weiteres eine Atmosphäre halten.
Ich habe auch nicht gesagt, dass die da...
Die können das.
Die können das, auf jeden Fall können
die.
Die fliegen dahin, bauen sich so eine Mini-Atmosphäre da und bleiben erstmal da und irgendwann fliegen sie dann super. Halt weiter.
So nichts außer Dreck. Guck dir mal den Twitter-Account von Curiosity an. Das ist einfach nur so
Dreck.
Dieser Roboter, der wird schon depressiv, dieser Rover, der wird schon depressiv wegen dem ganzen Dreck. Alles nur Dreck und ab und zu freut er sich mal, dass er Laser abschießen darf und das war's dann auch.
Aber dann
auch freut er sich wie ein Schnitzel.
Ja, wie ein genau,
Schnitzelrober.
also ich glaube schon, dass die Erde irgendwann drauf geht. Und da so ein
werden
paar,
wir nicht mehr erleben.
Nee, das werden wir nicht mehr erleben. Und trotzdem werden die irgendwo versuchen, mit so einem Generationsschiff irgendwie einen anderen Planeten zu erreichen.
Wow.
Wird halt mehrere Generationen brauchen. Weil, weiß ich nicht, wann ist der nächste. Haben sie überhaupt schon einen erdähnlichen Planeten gefunden?
Ja, ich glaube, der nächste ist irgendwie 42 Lichtjahre oder so.
Ja, schon ganz schön.
Letztens haben sie den Planeten gefunden, der überhaupt gar kein Sonnensystem hat, also gar keinen
Stern. Das fand ich auch interessant. Das ist
quasi ein riesiger. Wie haben sie den gefunden?
Das ist keine Ahnung. Der wird ja nicht eingeleuchtet, ne?
Ja, nee, das Problem ist ja noch. Also,
der fliegt halt irgendwo vor und dann siehst du
ja, das. Ja, aber im optischen Bereich siehst du da ja eh nichts. Die
100 Millionen
Lichtjahre. Die können das ja messen anhand von irgendwie Sternen, die sich auf anderen Bahnen bewegen, als wenn sie komplett allein wären, weil die halt ein bisschen von dem Planet, der nebendran ist, abgelenkt werden oder so. Aber ja, okay, es kann halt sein, dass der dann in der Nähe von dem anderen Sonnensystem war und nah genug, dass er dann irgendwie...
Oder der ist halt irgendwo vorgeflogen, oder? Kann ja auch sein.
Ja. Auf jeden Fall haben sie einen gefunden, der fliegt, der ist wahrscheinlich von seinem Sonnensystem verlassen worden oder er
genau. Wir können doch Freunde bleiben.
Emo-Planet einfach.
Forever Alone.
Der Forever Alone Planet. Ja. Und keiner spielt mit mir.
Und fliegt jetzt da einfach so durch die Gegend.
Fliegt auf uns zu und bam.
Nee, der ist noch irgendwie 100 Lichtjahre weg. Glück gehabt. Das dauert noch eine Weile.
100 Lichtjahre dauert, wenn er Lichtgeschwindigkeit fliegen würde.
Wenn er sich mit Lichtgeschwindigkeit auf dem direkten Weg auf uns zu bewegen würde und wenn da nichts im Weg wäre. Ja, dann schon.
Ja, siehst du.
Das erleben wir nicht mehr.
Meinst du nicht?
Also selbst dann nicht.
Nee. Sei denn, du willst ziemlich alt werden.
So alt wie der Ingo.
Nie so alt wie ich.
Werd erstmal so alt wie ich, genau.
So alt werde
ich. Komm du erstmal in mein Alter.
Genau. Oh, ja, dann tut da alles weh. Ich sag euch das. Alice Off Beispiele. Alice Off ist total toll.
Ja, genau.
Wenn es da ist.
wenn es da ist. Ich habe einfach mal.
Nein, das ist nicht immer da.
Echt?
Ich war auf Computern, da war das nicht immer da.
Das ist scheiße. Das ist ein Scheißcomputer.
Ja, das war ein Scheißcomputer.
Ja.
So Enterprise-Zeug.
Sag genau. Mal erstmal, was LSOF ist.
LSOF, List Open Files. Damit kann man Files und unter anderem auch, was nämlich auch File-Deskriptoren sind, Sockets auflisten und kann sich halt mal anzeigen, zeig mir doch mal alle TCP-Verbindungen, die gerade offen sind. Oder zeig mir mal alle Listening-Sockets. Oder zeig mir alle Open Files, die alle Prozesse, die ein bestimmtes File gerade im Zugriff haben und so.
Ja, dafür benutze ich es meistens.
Also wenn man zum Beispiel mal irgendwie einen Volume nicht anmounten kann, dann kann man dann LSOF drauf machen und kann dann sehen, welcher Prozess das gerade blockiert. Sowas zum
das
Beispiel.
Ist so der Standardanwendungsfall.
Genau, und das ist jetzt so ein Blogpost, den habe ich schon eine Weile in meiner Liste, habe ich glaube ich noch nie angesprochen. Da sind coole Shell-Beispiele, nützliche erklärt, die mal so zeigen, was LSOF kann.
Das ist sehr cool auf jeden Fall.
Ja.
LSOF-I kann man sich einfach schon mal merken.
Auf
das
jeden
ist
Fall.
Quasi Netstat für Magix.
Genau, das ist einfach das coole Netstat, was überall gleich funktioniert, weil Netstat.
Wenn du es hast.
Wenn du es hast. Weil Netstat zum Beispiel auf dem Mac oder auf irgendwie Solaris oder so ganz anders funktioniert als auf Unix.
Ja, zum Beispiel läuft auf Standard Solaris-Installation keine LSOF. Also Boah. Solaris 10. 11 weiß ich
jetzt. Aber wenn du es installierst, dann funktioniert es
ja, wenn wenn du es schaffst, irgendwas irgendwie auf Solaris zu installieren,
ja,
dann
ist,
ja. Dann hast du es aber auch verdient.
Das ist die andere Challenge, aber.
Weil du hast keinen Paketmanager. Wollte ich einfach mal sagen.
Bei Open Solaris hatte ein Paketmanager.
Aber die haben Paketmanager, irgendwie Lokalpakete installieren kann oder so ein Scheiß. Die haben, wenn du standardmäßig, ich gehe einfach mal in MIUI rein, sag's jetzt einfach.
Ja.
Wenn du standardmäßig ein Solaris 10 installierst, ja, von fucking Sun, ja, dann kommt das Ding und du kannst damit nichts machen. Und ich verstehe gar nicht, warum Leute sowas überhaupt benutzen wollen.
Ja, also ich hatte auch mal so die Erfahrung, ich habe ja mal ein bisschen mit so IBM P-Series rumhantieren müssen auf der Arbeit, also als ich noch Systemintegration-Geschichten gemacht habe. Und da ist es halt auch so, da ist dann irgendwie ein IEX, also IBM Unix, IEX,
Krepel Unix.
Ich weiß gar nicht, welche Version, 8 oder 9 drauf gewesen.
Version old,
genau. Und du hattest dann irgendwie sowas wie ein Paketmanager, aber der hat dann irgendwie, da musstest du dann, um Pakete zu installieren.
Da musst du erst eine Diskette einlegen.
Nee, CDs oder DVDs.
Ja, genau sowas.
Lokal. Und die Dinger hatten halt auch keine, also die hatten de facto keine Grafikkarte, was ja für einen Server nicht mal notwendig ist. Aber dann wollte man halt irgendwie so einen IBM WebSphere Application Server installieren und der Standard-Installer, der hat einfach ein X gebraucht. Und dann musste man sich da mit X-Forwarding und lokalem X-Client lokalem X-Server und Scheiß sich behelfen, um da den Installer durchklicken zu können. Und
so gruselig einfach. Solaris 10 ist halt cool, weil du hast einfach am Anfang, hast du noch nicht mal eine Möglichkeit, irgendwas aus dem Web zu laden. Du hast weder Cool, noch WGET, noch Netcat. Das Einzige, was du hast, ist Telnet und dann kannst du da dein HTTP-GET schreiben.
So praktisch. Geht es dann tatsächlich? Wo lädt denn das hin, wenn du da ein GET machst?
Standard Output halt.
Ach so, stimmt. Du kannst das Binary ja dann wieder umlenken.
Ja,
oh, ja.
Ja, und dann musst du halt
so viele Schmerzen.
Dann musst du halt cutten an dem Punkt, an dem Newline hat, an dem leeren Newline, was Header zwischen Body trennt. Und dann hast du deine Datei.
Das ist fucking schmerzhaft.
Ja, oder nimmst SCP und kopierst es von irgendeiner anderen Box, die anständig ist.
Würde FTP gehen? FTP geht immer, oder?
FTP geht vielleicht. Also so wie Telnet halt, geht halt irgendwie.
Ja, aber da kannst du zumindest Dateien übertragen.
Ja, also du hast auch SCP. Also du hast schon irgendwie.
Ja.
Wenigstens das, ja.
Wenigstens
aber fucking
das.
Kein Kohl, kein WGET, kein fucking, fucking Internet. Ja, Wasserkühlung, Flighty.
Achso, du hast ich würde
oder
ich fange erstmal mit dem Arch.
Oh, Archilux.
Okay, nachdem ich mich letzte Woche von euch habe auslachen lassen, habe ich dann gedacht, okay, ich muss jetzt doch mal meinen Server fixen. Okay, was habe ich gemacht?
Das ist gefixt.
Du hast es versucht.
Ich habe es versucht. Größtenteils hat ein bisschen funktioniert. Und zwar habe ich in meine Busybox-Umgebung in der Init RAMFS reingebootet. Hab da meine Platte wieder geremountet, hab da den Symlink von /lib nach userlib angelegt.
Achso, war alles gelöscht, was da drin war, oder war der einfach nicht da, oder wie, oder?
Also ich hatte doch einen Dash-Dash-Force mit drin.
Achso.
Der ist dann beim Upgrade gestorben. Dann habe ich die glib10er installiert, hab gerebootet, dann ist er erstmal Ewigkeiten gehangen, okay. dann habe ich einfach wieder ins Rescue-System gebootet, habe da alle Pakete neu installiert, lokal. Nicht alle Pakete, sondern ich habe nur den Kernel und die Kernel-Headers neu installiert. Beziehungsweise reinstalliert. Die waren ja schon installiert und habe sie reinstalliert. Okay, soweit so gut. Wieder gerebootet, dann konnte ich mich zumindest mal einloggen. Dann hat er keine Netzwerkkarte, sonst was, nichts gefunden. Hat sich rausgestellt, ich hätte meine Init-CPU, also die Init-RAM-FS, hätte ich neu bauen müssen. Hat er neu gebaut, als ich den Kernel reinstalliert hatte. Ich habe aber vergessen, /boot zu mounten. Dann hat er natürlich mit dem falschen Init-RAM-FS gebootet.
Das Problem hatte ich auch. Das ist mir auch schon passiert. /boot. Und dann hat das irgendwo hingebaut.
Genau. Das war jetzt eigentlich persönliche Dummheit.
Ja, das habe ich mir auch so gedacht, aber ich habe es niemandem erzählt.
Okay. Dann habe ich die Init-RAM-FS nochmal neu gebaut. Dann konnte ich wieder in eine funktionierende Netzwerkumgebung booten. Er hat zwar hat mir zwar 1000 Fehlermeldungen vor die Füße gekotzt beim Booten, aber es hat einigermaßen funktioniert und ich konnte mein Raid nicht mounten. Egal.
Ja.
Gut genug.
Close enough.
Ja. Dann habe ich einfach mal so gedacht, okay, dann die Kiste ist jetzt irgendwie 4 Monate unbenutzt rumgestanden. Was mache ich dann?
Aus dem Fenster werfen, nimmt nichts.
Genau, aus dem Fenster werfen. Ich habe dann einfach mal, als ich wieder Netzwerk hatte, ein komplettes Sys-Upgrade gemacht und habe mal alle neuen Pakete nachgezogen.
Ja, hast du hoffentlich ein paar rausgeschmissen dabei?
Na, Quatsch. Nö. Braucht man alles. Alles, was da drauf ist.
Also ich musste da irgendwie Curl durfte ich nicht updaten. Mhm. Also beim ersten Mal.
Das ist auch alles, alles durchgelaufen.
Du hattest ja eh schon deinen neuen Kernel und alles drin.
Ja, mehr oder weniger. Ja. Ich habe dann wieder den ganz aktuellen Kernel installiert. Da hat er wieder die Init-RAM-FS gebaut. Ich habe gerebootet und er hat es nicht mal zu einer Kernel-Panic geschafft. Er ist einfach mal hart in einen Kernel-Stack-Trace reingebootet. So direkt decompressing Kernel und dann so bam, Stack-Trace. In der Endlos-Loop. Der hat sich ab und zu geändert. So alle paar Minuten.
What the fuck?
Ja, da stand dann alle paar Minuten was anderes dran.
Je nachdem, wie viel Temperatur er gerade hat.
Ja. Okay, dann war natürlich irgendwie, ich konnte dann auch nicht mal mehr in ein Rescue-System, also in dieses Busybox-Zeug reinbooten. Dann habe ich mir auf einen USB-Stick mit einem, das ist ein weiteres Mimimi, mit dem fucking arschlangsamen DD, was es auf Mac OS X gibt. Also ich habe noch nie einen DD gesehen, was so langsam ist.
Hast du die Blocksize angepasst?
Ja, habe ich.
Oh, vielleicht hast du deswegen.
ich habe die ganz normale Blocksize genommen, die beim Arch-Linux-Wiki empfohlen wird. Oh. Irgendwie 8 KB oder so. Ja, genau. Dann habe ich da erstmal eine halbe Stunde drauf gewartet, dass irgendwie ein paar hundert Megabyte Image auf diesen fucking Stick geschrieben wird.
Vielleicht war einfach der Stick langsam.
Nee, der Stick war normal. Also der war nicht super schnell, aber ein paar Megabyte die Sekunde hat er auch durchgekriegt. Also so.
Normalerweise.
Normalerweise, theoretisch.
Ja. Und dann?
Okay, da ich mittlerweile schon so vorgeschädigt von Rescue-Aktionen in Linux-Live-System bin, hatte ich zumindest die kompletten Commands, um mein LVM zu aktivieren, um die Crypt-Setup-Volumes zu unlocken und sonst was im Kopf. Das heißt, ich konnte das einfach runtertippen, hat funktioniert. Ich habe dann mit mount-obind meine ganzen Filesysteme, die ich sonst noch brauche. /sys, dev, proc, gedöns.
Proc muss ja nicht unbedingt mounten.
Ja, mache ich meistens. Funktioniert dann gut genug. Also ich glaube, dev braucht man auf jeden Fall.
Sys brauchst du, glaube ich,
sys auch. Meistens auch, ja. Hab das auf jeden Fall...
Du bist reingechange-hoded.
Genau, hab auch nicht vergessen, Boot zu mounten.
Oh, das ist praktisch.
Hab reingechange-rooted, nochmal den ganzen Kernel-Scheiß neu installiert, gerebootet, wieder Stacktrace gehabt. Und dann habe ich überlegt, okay, was könnte das jetzt noch sein? Dann habe ich da gesehen, oh, in etc liegt eine makeinit.cpio.conf.packnew. Dann hat sich da wieder alles in diesem scheiß Format geändert gehabt oder irgendwelche relevanten Dinge. Ich habe gar nicht mir war es einfach viel zu blöd. Ich habe einfach die alte mit der neuen überschrieben und habe noch ein paar Sachen reingeschrieben wie Encrypt und LVM2 und was ich sonst noch gebraucht habe. Hab die InitRAMFS neu gebaut, neu gebootet. Jetzt komme ich zumindest mal in ein bootfähiges System. Mein Problem ist momentan, dass mein RAID auf inactive steht, weil er aus irgendwelchen Gründen eine der Platten inaktiv ist. Da muss ich jetzt auch mal gucken. Darf ich gleich zum nächsten Mimimi?
Aber natürlich.
Da komme ich jetzt nämlich zum nächsten Mimimi. Ich habe ja mal gedacht, ich bin cool.
Heute bist du eines Besseren belehrt.
Ja, nee, der Satz ist noch nicht zu Ende.
Ja, ja.
Hast du gemerkt?
Ich habe ja mal gedacht, ich bin cool und ich baue mir dann, hatte ich das Bedürfnis, meinen Rechner Wasser zu kühlen. Das ist eigentlich ganz cool, weil so eine Wasserkühlung ist sehr, sehr viel leiser und sehr, sehr viel effizienter als ein handelsübliches, normales Kühlsystem. Und das ist auch cool, weil man hat dann irgendwie lustige, bunte Schläuche in seinem Rechner und kann da rumbasteln und kann da irgendwie UV-aktive Substanzen reinmachen und die anstrahlen lassen. Dann leuchtet es nachts auch ganz schön. Mhm. Ist alles ganz nett.
Für kleine 15-jährige Jungs ist das bestimmt total
Ja, Spaß. Ich war da irgendwie 17 oder so.
Ja, sag ich doch.
Genauso schlimm.
Aber das Problem ist, ich habe damals einfach so viel Geld in dieses Kühlsystem reingesteckt,
dass es nicht wegwerfen kann.
Dass ich es nicht wegwerfen will.
Tja, sagt. Ich habe mir nie so was Teures
gekauft. Ja. Nee. Also das hat damals ungefähr so viel gekostet wie ein weiterer neuer Rechner. Und ich habe damals halt auch die komplette Grafikkarte und ein Pentium D und irgendwie North und Southbridge auf dem Mainboard und ich habe alles, was ich konnte, Wasser gekühlt. Momentan, was davon übrig geblieben ist, aber ist.
Pentium D braucht er das auch.
Ja. Der war halt sonst echt laut. Und diese GeForce 7, 6 oder 7 war es, glaube ich, die ich da drin hatte, die war halt auch echt laut. Und da war es schon gut, da einen Wasserkühler drauf zu haben, weil sonst wäre das Ding, ich musste halt in dem Raum auch noch schlafen. Mittlerweile habe ich jetzt
ein eigenes. Probleme haben wir alle gehabt.
Ja, mittlerweile habe ich jetzt ein eigenes.
Und wenn man da noch Bitcoin meinen will.
Aber mittlerweile habe ich ein Büro, wo ich den Rechner drinstehen habe, muss nicht mehr in demselben Raum schlafen und wenn der ein bisschen vor sich hin rauscht, weil da irgendwie Luftkühler laufen, ist es mir auch relativ wurscht. Und das Problem ist einfach, jedes Mal, wenn man irgendwas an der Hardware debuggen will, wenn man was rausbauen will, wenn man Platten tauschen will, also ich habe zwei von meinen fünf Platten, die in dem Case stecken, habe ich noch in so einem aktiven Wasserkühler drin. Da muss ich dann erstmal das Wasser vom kompletten Kühlsystem ablassen, um an die Platten ranzukommen, wenn da was ist. Oh ja. So, jetzt ist das Problem, eine Platte wird momentan nicht gefunden und ich kann nicht mal sagen, welche. Weil halt zum einen sind Kühlschläuche im Weg, wenn ich irgendwie da drin rumfummeln will, zum anderen
Das macht einfach keinen
Spaß. Zum anderen hatte ich auch schon die Situation, dass einfach mal ein Kumpel bei mir Quake 3 gezockt hat und plötzlich ist der Rechner notausgegangen, nicht mehr angesprungen. Ich habe ihn dann noch kurz angekriegt, habe ins BIOS geguckt und dann gesehen, 120 Grad Temperatur, CPU-Temperatur. Was passiert ist, ich hatte das falsche Frostschutzmittel beziehungsweise das falsche falschen Korrosionsschutz drin. Da haben sich Algen im Kühlsystem gebildet und haben meine Düsenkühler verstopft. Das ist auch kein schönes Erlebnis, wenn man mal so eine komplette Wasserkühlung zerlegen muss, in Zitronensäure einlegen muss, dass man die ganzen Algen reinkommt und komplett neu verschlauchen muss. Das ist eine Scheißarbeit und das nervt schon. Und ich glaube, ich bin jetzt echt kurz davor, das Teil einfach zur Not zu verschenken oder in den Keller zu werfen und mir einfach ein neues Case zu holen, wo ich ordentlich Platten reinpacken kann und wo das Case an sich halt gedämmt ist. Also gibt so, kosten so 70 bis 100 Euro komplett gedämmte Cases, wo du einfach mal 10 Platten untereinander einfach reinschieben kannst.
Also ich habe zwar kein gedämmtes, aber ich habe ein Case, wo halt 10 Platten reinkommen.
Ja, sowas in der Art. Also wo man einfach ordentlich Kabel verlegen kann, was ordentlich verarbeitet ist, weil das ist auch so ein Mimimi. Ich möchte mich nicht mit schlecht verarbeiteten Cases rumschlagen müssen, weil ich habe mir schon so oft an diesen Dingern die Finger aufgeschnitten.
Oh.
Tja. Ja, also so.
Aber nicht so traurig wie Ingo seine.
Also das ist schon Ingo seine war eigentlich die traurigste heute, muss ich schon sagen.
Deswegen, ja, also da kommst du nicht ran. Ist zwar schon traurig, aber nicht so traurig.
Ja, also wie gesagt, ich bin mittlerweile echt sehr genervt und bin einfach im Überlegen, ob ich jetzt ein bisschen Geld in die Hand nehme und die komplette Hardware in ein neues Case reinbaue und das alte Zeug irgendwie verschenk oder verkaufe.
Also, liebe Hörer, ihr habt es gehört, wenn ihr euch meldet hier mit Angeboten, der Pleidi verschenkt sein Zeug.
Der Pleidi verschenkt seine Gaskammer.
Ja.
Das Ding sieht aus wie eine riesige Gaskammer. Sorry.
Ja, ich weiß nicht.
Also ich meine, heute kriegt man aber auch einen relativ leisen Rechner irgendwie hin. Ja? Also
das Ding ist, da war früher halt mal ein Pentium D drin, der halt einfach mal 120 Watt gezogen hat, egal was war. Da war eine dicke Grafikkarte drin, die viel Wärme produziert hat und da war halt auch noch...
ja, Grafikkarte kannst du passiv kühlen.
Nee, ich habe mittlerweile habe ich da halt auch nicht mehr so eine krasse Hardware drin. Ich habe eine Onboard-Grafikkarte, die passiv gekühlt ist. Okay. Ich habe das Mainboard nicht mehr aktiv gekühlt. Die Platten müsste ich im Endeffekt auch nicht mehr aktiv kühlen, weil das so...
Du brauchst nur so einen Luftzug so ein bisschen.
Ja, ja.
Reicht.
Genau. Also ich habe da ja auch noch so Späße drin, wie ich habe da in meinem Kühlsystem Temperatursensoren, die dann die Lüfter auf dem Radiator angesteuert haben mit einem Microcontroller, das ab 40 Grad Wassertemperatur ist. Ja, genau so Geschichten.
Hm. So super viel Magic. Und vorne so Panels, die dann sagen, wie viel Grad es ist.
Nee, da ist nur ein Panel, was letztens... Ach so, dazu komme ich jetzt auch noch. Ich habe das dann eine Weile laufen gehabt und habe dann mal aufgemacht, um zu gucken, was denn überhaupt los ist. Dann gucke ich da rein und ich habe da so ein Flow Indicator. Das ist einfach so ein kleines Rädchen, was im Wasserstrom sich dreht, damit ich sehe, dass das auch an ist. Es hat sich nicht gedreht.
Es hat sich nicht.
Das Einzige, was meine Pumpe gemacht hat, war auf dem Frontpanel, auf dem Frontpanel, was ich mangels einer sinnvollen Befestigung im Case liegen habe, stand halt einfach nur Error. Also so ein rotes LED-Error. Wusste ich nicht, was passiert ist. Ich habe es dann mal aufgeschraubt und dann hat gemacht. So wie es aussieht, war da einfach irgendwie ein Unterdruck im Kühlsystem, weil da Wasser rausdiffundiert ist. Über die paar Monate, wo das jetzt unbenutzt in der Ecke stand. Ich musste nur ein bisschen destilliertes Wasser nachkippen, dann ging es wieder. Es gluckert jetzt noch ein bisschen, weil ich noch Luft im Kühlsystem habe, aber ansonsten ist wieder okay. Aber es nervt einfach. Jedes Mal, wenn man irgendwas an der Kiste rummachen muss, ist das Ding im Weg. Und jedes Mal, wenn ich an was an der Hardware rumschrauben muss, muss ich Wasser ablassen. Da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Ganz ehrlich.
Musst du Wasser lassen.
Ja, das war jetzt ein bisschen längeres Mimimi, aber das muss jetzt einfach mal sein.
Ach, schön, dass du dich ausgesprochen hast hier in unserer Erste-Hilfe-Gruppe.
Selbsthilfegruppe, ja, genau. Selbsthilfegruppe auf. Hallo Fleidi, du hast ein Problem, ja.
Ich habe auch ein Problem. Ich wollte mir ja mein erstes Smartphone kaufen, ja. Aber diese gottverdammten Huren. Echt, fucking Google hat bis irgendwie wahrscheinlich 3 Telefone gehabt und die sind innerhalb der ersten 20 Sekunden verschwunden gewesen, weil sie von irgendwelchen Leuten gekauft wurden.
Wovon redest du überhaupt?
Es gab den Nexus 4
Release
auf der Google-Page. Ich habe eine E-Mail bekommen, irgendwie am nächsten Tag, am Morgen, habe ich gedacht, oh cool, kann ich mir direkt meine Bahn kaufen. Sitze in so einer Bahn, gehe auf die Seite und dann so, ja, sie können sich irgendwie anmelden, dass sie ihr Telefon bekommen. Ich so, fuck. Das bedeutet, alle Telefone waren weg innerhalb von einer Stunde oder was auch immer. Und ich habe es noch nicht mal mitbekommen, dass es solche gab. Weißt du, ich habe es noch nicht mal gesehen, dass es das gab. Und jetzt muss ich warten, bis sie nochmal irgendwie Telefone produzieren. Aber egal, ich habe ja eh kein Smartphone, deswegen kann ich auch auf mein Smartphone warten.
Das ist die traurigste Geschichte, die ich heute gehört habe mittlerweile.
Nee, finde ich noch schlimmer.
Nee, also eine Kindheit ohne Gameboy ist schon trauriger, muss ich sagen.
Weil das war eine ganze Kindheit und ich habe jetzt bloß irgendwie 2 Jahre ohne Smartphone.
Nee, du hast ein komplettes Leben ohne Smartphone.
Ja. Point taken, ja. Du hast recht. Ein ganzes Leben ohne Smartphone. Dafür hätte ich einen
Computer. Ein Leben ohne Smartphone.
Dafür habe ich einen Computer, der kann auch Sachen.
Das ist auch smart.
Und der hat einen UMTS. Das heißt, der
aber du holst dir definitiv so ein Nexus 4 dann.
Ja, kauf dir doch ein Padphone. Da gibt es demnächst das Padphone 2.
Ist es ein Pad? Was ist ein Phone und ein Pad?
Padphone. Ja, da hast du gleich einen Rechner und einen Laptop und ein Pad, Tablet, alles in einem.
Und ein Phone.
Und ein Phone.
Padphone.
Das ist auch gut.
Ja.
Nee, super. Also ich würde es mir nicht unbedingt kaufen, weil ich habe jetzt ein Tablet schon. Und ich würde mir aber gerne ein Smartphone kaufen, wenn ich die Chance dazu hätte. Also, wenn jemand von Google zuhört, was garantiert nicht passieren wird, Ich würde gerne eins kaufen.
Ich würde euch gerne Geld geben.
Ich würde euch gerne Geld in den Rachen werfen.
Ich hätte gerne hier so ein Telefon.
Ich würde euch auch Geld in den Rachen werfen, damit ich es bekomme. Kein Problem. Jedenfalls fucking fuck. Super dreist.
Aha. Ich bin mit meinem Arch Linux jetzt auf Systemd komplett umgestiegen.
Ich auch gerade eben.
Gerade eben, ja, das steht mir noch bevor, muss
und
ich auch noch
so
machen.
Und das ist so cool, weil Syslog funktioniert wieder.
Achso, das ist ja auch so ein weiteres Ding. Mein Server, der bootet jetzt wieder. Ich kann zumindest mal wieder per SSH erreichen. Wenn ich noch einen Monitor dran habe, dann spuckt er mir halt so deprecated Warnungen vor die Füße, dass halt so meine komplette rc.conf deprecated ist.
Ja.
er spuckt mir 1000 Warnungen, dass irgendwelche Dienste nicht gestartet werden können. Das Schöne ist, ich kann es nicht debuggen, weil der Syslog-Daemon nicht läuft. Ist toll, oder? Das heißt, ich muss jetzt auch erstmal auf Systemd upgraden, damit der Syslog wieder geht, damit
weil Syslog ist einfach kaputt, gerade wenn du SysVInit nur hast.
Ja.
Das ist super, super nicht, dreist
nicht, einfach. Nicht nur das, also ich muss da umsteigen, weil ich benutze ja einen Network Manager, ich oute mich mal. Ich weiß. Und der
warum willst du einen Manager, dass der irgendwie dein Netzwerk macht?
Halt die Klappe.
Das macht keinen Sinn. Denk
mal du willst ein Engineer. Aber mal ganz ehrlich, du bist auf dem Arch Linux. Warum bindest du nicht einfach NetSafe? Das ist doch viel. Das funktioniert viel besser.
Und du kannst sogar den Network Action Daemon machen. Du machst das sogar das Richtige, wenn du irgendwo bist.
Ja.
Das kannst du mit
ifplug
Daemon kombinieren und dann macht er auch das Richtige, wenn du Netzwerkkabel einsteckst.
Und zwar einfach so. Und du sagst dem Syscontroller einfach nur do it und dann macht das Richtige.
Genau.
Einfach so.
Make it so.
Muss ich bloß erstmal damit beschäftigen.
Und nein, du musst es bloß anmachen und dann ist fertig.
Anmachen und fertig.
Ja.
Jedenfalls, es ging nicht mehr. Der Network Manager ging nicht mehr und ich habe gedacht, scheiße. Ja,
herzlichen Glückwunsch.
Und ich bin auch immer mit Sys5 gebootet und gedacht, ja gut, scheiße, muss nochmal umstellen. Nochmal im Wiki nachgeguckt. Die meisten Sachen hatte ich zum Glück schon umgestellt. Also die Deprecated Warnings hatte ich. Ich hatte, glaube ich, noch den Hostname hatte ich irgendwie noch drin gesetzt und noch zwei andere Sachen.
Bei mir steht da noch alles drin.
Und,
außer die Netzwerk-Config, die ist halt in NetCFG verankert. Aber
und da muss man halt so ein paar Dateien irgendwie anlegen. V-Konsole, Conf und blabiblub. Das habe ich alles gemacht und dann gesagt, ja, jetzt boote mal bitte hier mit meinem Kernel mit Systemd und seitdem funktioniert's. Genau. Habe ich dem Kernel gesagt.
Genau.
Und es ging und seitdem nicht auf Systemd.
Ja. Systemd ist auch der richtige Ansatz.
Ja.
Weil
und seitdem läuft mein Network Manager wieder.
Alles wird besser. Sogar der Boot ist super, super schnell.
Es ist extrem schnell.
Weil er halt alles parallel macht und danach immer noch nichts funktioniert, wenn du es gestartet hast.
Nee.
Aber also, es fühlt sich richtig an.
Also es bootet jetzt innerhalb von, ich weiß, waren es 5 oder waren es 8 Sekunden? Bis
scheiße schnell geht's auf jeden
Fall. Bis mein KDM oben ist.
Ja. Also es geht echt scheiße.
Ich glaube, es waren tatsächlich nur 5 Sekunden oder sowas. Von vom Grub an bis reingebootet.
Aber wie gesagt, das ist schon cool. Das macht aber auch nur, weil er den ganzen Shit parallel macht. Zum Beispiel alles, was ein Netzwerk ist,
ist auch gut
macht er halt neben dem Bund zum Beispiel. Und das ist echt eine coole Sache. Ja. Also ich sag nichts dagegen, das ist echt eine coole Sache.
Da muss ich mich noch einloggen, das habe ich jetzt noch nicht geguckt, wie lange ich da
mit brauche. Wobei so Netzwerksachen, die habe ich auch immer im Hintergrund gemacht. Da könnte man dann in Ad davor schreiben, in der Sekunde.
Habe ich auch immer gemacht.
Ja, aber das ist halt immer noch nicht so schnell, wie das Ding jetzt gerade ist.
Klar,
also er macht zwar Sachen irgendwie parallel, aber er macht nur nicht richtig cool das Richtige. Nur wenn du Systemd hast, macht er das Richtige.
Macht das Richtige.
Systemd macht das Richtige.
Systemd macht das Richtige. Genau das Richtige.
Kommen wir zu den Picks. Der Rove C hat einen Boxybox-Hack getwittert. Uns angetwittert. Und Boxybox haben wir ein paar Mal vorgestellt. Ich glaube, der Mark hat
einen. Der Mark hat den schon.
Ich habe auch mal eine gekauft. Und
jetzt kann man damit irgendwas Richtiges anstellen?
Ja, hast halt einen Root-Account dann drauf. SSH, FTP, Telnet.
Wow, Telnet, das ist natürlich Hardcore. Das ist, womit man dann angibt später.
Oh ja.
Läuft da drauf jetzt schon XBMC?
Nee, läuft Boxy drauf. Boxy ist ja ein Abkömmling von XBMC.
Ja. Nur nicht mehr XBMC.
Ist nicht
XBMC. Aber ich finde ja auch XBMC ist in manchen Punkten echt scheiße.
Aber so du kannst halt so ein paar, du kannst halt darüber noch so ein paar
extra Features. Stimmt, es sieht echt aus wie XBMC, muss ich mal sagen.
Ja, ist halt ein Abkömmling davon. Die haben das irgendwann mal geforkt. Und echt, was du machen musst, ist irgendwie in der
in die Share Workgroup.
Ja, in die Workgroup einfach noch in
Semikolon und dann
SSH führ mir mal aus irgendwas.
Das ist echt sehr, sehr.
Und legst dann auf deinen USB-Stick irgendwie diese Datei, die hier in dem GitHub-Account liegt. Da kannst du natürlich auch noch ändern ein bisschen. Und dann unter die Maschine und machst so Sachen.
Das ist
so praktisch.
Einfach super cool, super cool. Einfach so Challenge-Access. So, bam, hier, schreib doch einfach mit in dieses Textfeld, schreib doch Sachen rein, die da direkt per Root ausgeführt werden.
Machst du.
Machst doch einfach wie bei Android am Anfang.
Genau.
Reboot. Schreib einfach rein, Telnet D.
Telnet D. Und
egal in welchem Kontext, in welchem Scheißfenster. Hm. Telnet D fährt hoch für dich.
Genau, Google Suchfenster, Telnet D reinschreiben. Zack,
oder Reboot.
Ja, aber Reboot und dabei,
dabei willst du nur
im Telnet Internet D hast du eine Route. Ja.
Dabei willst du im Internet nur nachgucken, wie Telnet D geht und dann machst du es aus Versehen.
So praktisch.
Ja, fucking.
Nee, also Sachen, die man so ownen kann, sind schon echt cool. Also es ist einfach immer gut. Sachen immer im Root-Kontext ausführen und nicht evaluieren, was man da reinschreibt.
Ja, ich meine, bei so Embedded-Sachen hast du halt nur Root und es ist dann auch scheißegal, was du machst. Und von daher.
Ich hoffe mal, dass sie es nicht fixen, weil dann probiere ich das demnächst auch mal aus auf der
Boxy-Hack,
die ich habe. Also ja, ist jetzt nicht wirklich schwierig, aber man muss schon wissen, dass er das macht.
Muss halt wissen.
Ja. Muss man wissen.
Muss man wissen. Physik.
So viel zum Thema.
Ja, genau. Das war mein Pick. Jetzt Clonezilla.
Clonezilla. Ich wollte mal Clonezilla picken, weil das echt eine coole Sache ist. Ich habe das letztens mal wieder benutzt und das funktioniert echt, echt gut. Also es nimmt...
Wofür hast du es denn benutzt?
Um eine Kiste zu klonen, komplett, dann zu töten und von Bare Metal wieder aufzusetzen. Und das funktioniert echt mit Clonezilla ziemlich gut.
Vorher war es eine VM oder was?
Nee. Ja, es war eine VM, aber das ist halt erstmal nur ein Test dafür, dass es dann später wirklich funktionieren soll. Was es halt macht, es macht irgendwie Part-Image beziehungsweise Part-Clone als Core und dann halt so ein bisschen Live-Zeugs drum, dass du es halt direkt booten kannst. Kannst du auch automatisieren. Sehr coole Sache. Und das kann auch irgendwie diesen komischen DRBL Netzwerkkram. Aber das ist egal. Es kann nämlich vom Netzwerk gebootet werden und dann restort es dir einfach dein System 100% von Bare Metal wieder drauf.
Okay, da kann man auch so Sachen machen. Ich kopiere von der größeren Festplatte auf eine, von der kleineren auf eine größere und so.
Ja, ja, klar. Und dann, er macht es auch gleich größer. Also, das kann er dann halt auch sagen. Okay, wenn du mehr Platz hast, dann soll er auch mehr nehmen. Er unterstützt auch irgendwie LVM, EXT und halt ein paar andere Sachen. Und das macht schon das Richtige. Und wenn das alles nicht anständig unterstützt, dann kannst du immer noch DD nehmen. Beziehungsweise nimmst es dann automatisch. Mhm.
Ich habe da auch mal an so einem Tool ein paar Features mit implementiert, die wir damals gebraucht haben. Das hieß RIA, Relax and Recover.
Gibt's auch immer noch, oder?
Macht auch so was Ähnliches. Das ist von einem, lustigerweise hat der Ingo, ich glaube zur gleichen Zeit, wo ich auch mit dem Typ in Kontakt stand, ein Interview mit dem bei Radio Tux gemacht. Der Mensch, der das initiiert hat, hieß Shlomo Shapiro. Mhm. Mit dem hast du, glaube ich, mal geredet.
Ja.
Ja. Ja, ist auch so was Ähnliches. Der nimmt auch irgendwie DD für Boot-Images, nimmt TAR für deine eigentlichen Content und baut dir aus deinem laufenden Kernel und aus deiner laufenden Umgebung eine Live-CD, die du dann direkt booten kannst und dann kannst du von da aus dein System wieder restoren.
Sehr cool. Also sowas ist echt cool, dass es überhaupt funktioniert.
Der kann dann, der merkt sich dann halt auch so deine LVM-Konfiguration zur Geschichte.
Ja, genau. Ja. Der merkt sich die physikalische Plattenpartitionierung und halt auch die ganzen Partitionierungen.
Genau, das ist schon ganz cool. Du kannst dann halt einfach mal, ich würde es nicht als Backup nehmen, aber du kannst dann einfach ein laufendes System wiederherstellen und schon ganz, ganz nett.
Ein laufendes System braucht man normalerweise nicht wiederherstellen.
Nee, aber du kannst halt zu dem Zeitpunkt ein System, was mal gelaufen ist, irgendwann mal.
Genau.
Also
schon sehr cool auf jeden Fall.
Mhm. Okay, das zu Clonezilla und RIA. Berlin Coffee Map, Fladdy.
Ja, genau. Ich war vor kurzem ein langes Wochenende in Berlin.
Ich war ja schon wieder vergangenes Wochenende in Berlin.
Ah, also wir waren da tatsächlich sogar gleichzeitig in Berlin.
Ja, waren wir auch. Und ich war letztes Wochenende schon.
Ja, ja. Aber ich war da mehr oder weniger zum Urlaub machen. So, bisschen chillen, bisschen Kaffee trinken unter anderem.
Kaffee trinken?
Und da gibt es eine nette iOS-App, die Berlin Coffee Map, die halt auch echt gute Coffeeshops anzeigt. Das ist dann halt so The Barn und die Bonanza Coffee Heroes und was man sonst so kennt. Drauf angezeigt, und die kann man sich auf einer Karte anzeigen lassen und kann sich dahin routen lassen, und das ist eigentlich ganz praktisch, wenn man da einfach mal in seiner Nähe guten Kaffee finden will.
Sehr gut. Okay, und da hast du auch so Reviews oder so, und vorher weißt du, ob die gut sind oder nicht.
Die sind, glaube ich, also mir wurde
oder
gesagt,
das ist eine Redaktion, die die zusammenstellt.
Die werden zusammengestellt, genau. Mir wurde gesagt, dass alle, die man da drin findet, da kann man problemlos hingehen und bekommt guten Kaffee.
Okay.
Und das wurde auch von
einem
anderen Kaffee-Nerd empfohlen, daher gut genug.
Gut sein, ja.
Okay.
Also ich glaube, ich habe da gar nicht so großartig die Features von dieser App voll ausgenutzt, aber es war ganz nett.
Sehr schön.
Dann Felix?
TriStack. Wir hatten ja schon ein paar Mal über OpenStack geredet, beziehungsweise ich und ja, eigentlich wir, oder? Also OpenStack ist dieses quasi Cloud, Amazon-Bonus, setzt dir selber auf, nur super kompliziert, Dingsy. Und TriStack ist wohl eine Seite, wo du dein, wo du OpenStack einfach mal ausprobieren kannst. Du kriegst da irgendwie, sobald du ein Login hast, hast du dann quasi die Möglichkeit, alle Features davon zu benutzen. Du hast dann irgendwie Rechenzeit, also du hast echte Computer, also echte virtuelle Maschinen, die dann halt für dich laufen und wo du dann mit dem Kram aus, rumspielen kannst. Ich habe es selber noch nicht getestet, aber es sieht genau richtig aus eigentlich. Sieht sehr cool aus. Zumal ich auch OpenStack zugegebenermaßen noch nie zum Laufen bekommen habe. Ist das schon eine coole Sache einfach. Und genau, ich wollte es einfach mal picken, weil es eine coole Sache ist.
So praktisch.
Ja.
Das ist von dir, oder?
Nee.
EtherCalc?
Ja, das ist von mir.
Das ist von
genau, ihr kennt Etherpad. Und quasi, wenn man nicht nur Text schreiben will, sondern auch rechnen will, dann gibt's EtherCalc. Also ich habe es noch nicht groß ausprobiert, aber man kann das da mal auf der Seite EtherCalc.net testen, oder man kann sich's auch selber auf einem eigenen Rechner irgendwie installieren. Ist irgendwie mit Node.js und bla blub. Kann man irgendwie über NPM gleich installieren. Mhm. Und sieht jetzt nicht groß spannend aus, UI-technisch, naja, aber tut, was es soll, kann Sachen zusammenrechnen, und wenn man nicht irgendwie die Google, wie heißen die jetzt, Drive, Google Calc Sheet
ja,
Gedöns benutzen will, sondern sich das entweder auf seinen eigenen Server umpacken
Google Spreadsheets will, heißen die, oder?
Spreadsheets, genau. Dann kann man auch mal EtherCalc benutzen. Also wusste ich bisher noch gar nicht, dass es gibt. Mhm. Ist mir irgendwie auf Twitter entgegengeflogen und habe gedacht, ja, warum nicht? Also könnte man mal ausprobieren.
Mhm.
If Redis is running on the same host, EtherCalc will prefer.
Mhm. Wow, cool. Das ist eine coole Sache. Also Fallback-Zeug ist eh immer cool. Also sie machen es am Anfang langsam, und wenn du dann irgendwie mehr Performance brauchst, dann kann man auf solche Sachen halt direkt upgraden, ohne was machen zu müssen. Finde ich sehr cool. Sollten eigentlich alle Programme immer machen können. Für immer.
Mhm.
Sehr schön. So.
Also ich werde das irgendwann mal selber auf dem Server aufsetzen und das mal noch ein bisschen austesten, aber so die einfachen Sachen, was braucht man groß, ja? Meistens will man halt im Team doch mal irgendwie was zusammenrechnen, und oder man muss mal in irgendeiner Vorlesung was irgendwie einen Businessplan ausarbeiten, da muss man auch mit irgendwelchen komischen Zahlen rumgehen, und wir mussten dann halt immer irgendwie unsere ODT oder Doc-Dateien rummailen, da XLS-Dateien rummailen.
Also was ist mit Google Drive, Calc, Gedöns gut genug?
Google Spreadsheet.
Google Spreadsheet, genau.
Das letzte Mal, wo ich einen Businessplan gemacht habe, sah der ungefähr so wie folgt aus. Wir haben diese super tolle Idee, und Umsetzung waren 7000 Inder. Die das coden, und dann ist es fertig.
Auf jeden Fall.
Weil Inder sind billig,
und dann nehmen wir von mehr Inder.
Ja. Du musst trotzdem ausrechnen, was die 7000 Inder kosten.
Nö, wir haben gesagt, wir brauchen 7000 Inder.
Naja, so geht es nicht.
Doch, bei uns.
Den Businessplan nimmt dir keiner ab.
Es war kein Businessplan, das war eine Zusammenrechnung von Ressourcenmanagement-Zeugs.
Also.
Ach, das war für dubistalt.de übrigens. Für unseren... Nicht?
Nee.
Doch.
Felix hat es schon mal erwähnt. Irgendwann gibt es dann dubistot.de.
Ja, genau. Du hast dann eine Subdomain bei istalt.de, und wenn dann stirbt, wirst du auf istot.de. Und
vorher warst du bei Pickstarter.
Pickstarter ist immer noch...
Pickstarter ist neu.
Das ist neu.
Pickstarter Crowdcomputing.
Crowdcomputing, ja. Das ist der neue heiße
Crowdfunding.
Gibt wieder Filterkraut im Übrigen.
Hm? Was?
Ja.
Ah. Was für ein Ding?
Genau.
Jetzt, wo du sagst, rieche ich es auch.
Aber nicht, finde ich nicht gut.
Okay.
Wieso nicht? Total lecker. Soll lecker sein.
Mm, so ist es also. Ja. Ja gut, dann machen wir auch weiter.
Tor.
Tor! Genau, hey. Genau so ähnlich sehe ich das auch. Ja, das ist cool, das ist...
Und Rahn schießt! Tor! God. Deutschland ist Weltmeister. Ach,
du gehörst einfach Schoss dafür, echt.
Das ist eine Bibliothek, die von Yehuda Katz, den man vielleicht auch aus anderen, aus Rails unter anderem oder aus jQuery kennt, der viel Open Source Kram macht, ist eine Bibliothek und ein Kommandozeilen-Tool, um so Kommandozeilen-Applikationen zu schreiben. Unter anderem so im Git-Style auch mit Subcommands. Man kann dann halt irgendwie, also ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Tool, das heißt Reaper, und da kann ich halt hier sagen Reaper List, Reaper Kill, Reaper sonst irgendwas.
Reaper Kill.
Ja, genau. Solche Geschichten kann man dann mit Tor machen. Das ist so ein bisschen, ja, so ein Option-Parser auf Steroiden, würde ich sagen. Also der kann sehr, sehr viel.
Das ist wie Python-Op-Parser.
Ja.
Guck dir mal an, das Ding sieht so aus. Da sagst du ja einfach Adoption, und dann sagst du hier zum Schluss fertig.
Ja, sowas in der Art.
Ja. Also in Python ist es Standard Library, wollte ich mal sagen.
Sowas gibt's in Ruby auch, aber Tor kann noch ein bisschen mehr. Man kann da auch einzelne Files mit anlegen, die dann aufgerufen werden. Und ist cool. Benutze ich jetzt gerade für dieses Projekt, was ich da auf der Arbeit mache. Und hat sich mir bis jetzt nicht so in den Weg gestellt. Daher gut genug.
Sehr gut.
Hm? So, dann noch die Buswerbung.
Die ist lustig.
Die hat das Wort.
Hm? Das Wort.
Hat die in das Internet gestellt.
Hm? Okay, was macht die?
Lustig sein einfach.
Epic Buswerbung.
Ja, die guckt das einfach mal an. Die ist lustig. Das ist eine, ich glaube, norwegische Buswerbung.
Ich weiß nicht, aber lustig.
Dänemark.
Man muss auch nichts verstehen.
Das ist einfach nur lustig. Dänemarkische.
Aus Dänemark.
Aus Dänemark. Also eine dänische, genau. Dänisch ist das richtige Adjektiv. Guck das einfach mal an. Du brauchst da, glaube ich, Ton dazu.
Dann wird es nämlich lustiger.
Ist lustig.
Hm? Mit Ton wird es noch lustiger.
Noch lustiger.
Achso, ich habe ja gesagt, OcPass ist cool, aber ArcPass ist neu in Version 2.7 und das ist der Ablöser dafür.
Okay.
Und alles heißt dann anstatt Option heißt dann Argument.
Gut.
Und das Gleiche. Die freuen sich alle über den Bus.
Ja, ist ja auch awesome.
What the fuck?
Oh, die Crypt, der kann einfach alles hart zusammenrechnen.
Aha. Ja, gut. Sind wir durch, oder?
Ja.
Dann vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf, gehabt euch wohl, bleibt uns treu.
Habt Spaß.
Fangt euch keine Erkältung ein.
Genau. Wieder nicht vom Mark auf jeden Fall.
Genau.
Genau.
Weil der Mark ist wieder Markdown.
Genau, einfach nicht dumm sein. Und im Zweifelsfall hilft auch die Bundeswehr mit dem Umzug.
Okay, wenn ihr Bayern
und
seid.
Und passt auf, dass eure Daten nicht schimmeln.
Alter, genau. Blöd. Sonst nehmt euch in Acht vor Jimmy Wales.
Nehmt euch in Acht vor Jimmy Wales. Nicht aus Versehen auf diesen Balken umklicken, dann starrt euch an.
Genau.
Habt eine frohe Zeit. Ciao.
Bis dann, ciao.